Darf man denn eigentlich schon zur Meisterschaft gratulieren? Nee, das machen wir natürlich nicht. Aber es ist unfassbar, was der SC Magdeburg spielt nach einer überragenden Hinrunde. Also im Jahr 2022 schießen die komplett den Vogel ab. 6 Siege mit im Schnitt über 10 Toren plus. Das gibt's eigentlich gar nicht in dieser Liga. Wir wollen heute so ein bisschen das Geheimnis hinter diesem Erfolg ergründen, zusammen mit dem Mann, der auch mit Dänemark schon alles gewonnen hat. Jannik Green ist heute am Start bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld und die heutige Folge wird präsentiert von Hummel. Die XK Collection kennt ihr bestimmt, wenn ihr ihn noch nicht habt. Den Algis, das Flaggschiff, den Top-Indoor-Schuh von Hummel, dann holt ihn euch. Was ist denn die berühmte Green-Brille? Das klären wir heute. Hatte ich ehrlich gesagt noch nie von gehört, hat sich dann wie ein roter Faden durch mindestens die halbe Folge gezogen. Jannik Green erklärt uns, dass er übrigens denkt, dass er genauso gut Fußball spielt wie Frank Lampard und warum es mit einer Karriere trotzdem nicht geklappt hat. Wie er Bennett Wiegert den letzten Sommer versaut hat. Und dann gibt es noch Fragen von Matze Musche, auf die wäre ich im Leben nicht gekommen. Ich habe eher sowas gefragt wie, sag mal, zahlen die eigentlich wirklich so gut in Paris bei PSG? Da geht er ja im Sommer hin. Antworten auf all das gibt es von Jannik Green. Ein unglaublich sympathischer, offener, netter Typ. Ich bin echt immer noch total geflasht. Und der hat mir am Ende gesagt, ey, wie schnell so 2 Stunden rumgehen, ey. Ich hoffe mal, euch geht's genauso. Es gibt sich mal wieder ein Däne, ein Torwart, damit mutmaßlich einer der Besten der Welt die Ehre hier bei Hand aufs Herz, sage ich schon, meine Güte. Jannik Green, ich freue mich sehr, dass du da bist, Jannik, servus.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Jannik, wo erwischen wir dich gerade, wo bist du gerade?
Ja, ich sitze tatsächlich in Oma Magnussons Haus, weil da ein bisschen ruhiger ist.
Ach okay, du bist zum Teamkollegen gegangen, weil bei dir zu Hause ist zu viel mit Kind und Frau, da ist zu viel Trubel.
Da ist ein bisschen Corona, ja, und dann bin ich ausgezogen, um hier ein bisschen Ruhe zu haben.
Ja. Oh Gott, wir haben gerade schon drüber geredet, ganz kurios bei dir, ne? Ihr wart alle im Januar betroffen und jetzt hat's eins deiner Kinder schon wieder. Ihr kommt irgendwie nicht zur Ruhe mit dem Corona.
Nee, es, es ist echt bescheuert, aber naja, es geht ja mehr und so und ich habe aufgehört, das zu verstehen, also das geht nicht. Ich weiß nicht, warum wir das kriegen, aber so ist es halt.
Ganz strange, aber es geht allen soweit gut, oder?
Ja, also ist halt Homeschooling und so, aber sonst ist okay.
Okay, ich drücke euch die Daumen, dass du komplett gesund bleibst und ich weiß auch nicht, also irgendwie, naja, aber bei Inzidenz 2000, aber das Thema streichen wir, am besten kommt man, glaube ich, gerade nicht drum rum. Ja, und was macht Oma Ingi Magnusson jetzt, wenn du ihm sein Haus hier klaust? Wo hat der sich hin zurückgezogen?
Na, der ist zur Nationalmannschaft und ich habe dann...
Der ist schon unterwegs.
Ja, ich habe dann seinen Schlüssel genommen und ja, ist hier reingezogen, aber ist okay, ich muss oft auf seinen Hund aufpassen und deswegen muss er mir ein bisschen helfen heute.
Ach so, okay. Ach, du passt auf den Hund auf, während er bei der Nationalmannschaft ist?
Ja, manchmal. Meine Familie möchte immer gerne einen Hund haben, aber ja, ich finde, das macht ein bisschen zu viel Stress und deswegen sind wir eher so eine Hundehotel für Freunde.
Ach cool, okay. Ihr nehmt dann immer, also ihr habt quasi so Teilzeit-Leihhunde immer wieder.
Genau, das ist entspannter.
Ja. Aber das heißt, du musst jetzt jeden Tag 3-mal mit dem raus oder wie läuft das?
Nee, es ist ja so schön, dass wenn man einen Hund hat und Corona hat, dann darf man spazieren gehen. Und deswegen kann ich meine Tochter rausschicken mit einem Hund. Das ist ja eigentlich perfekt.
Okay. Ja, klar, einen Hund kann man nicht in der Wohnung einsperren.
Genau.
Das würde eine ziemliche Sauerei geben.
Genau.
Ne? Das funktioniert schlecht. Okay. Ach Gott, okay. Und ihr habt ein so gutes Vertrauensverhältnis, du und der Magnusson, dass der dir einfach seinen Schlüssel gibt. Da gehört ja was dazu.
Ja, ich bin eine vertrauensvolle Person. Oder hat Angst, dass er sich ausschließt und dann brauche ich einen extra Schlüssel und jetzt habe ich das ausgenutzt. Kann auch sein.
Das finde ich auch immer, oh Gott, bei mir haben auch 2-3 Nachbarn haben auch einen Schlüssel, weil ich bin auch so ein Typ, der gerne mal was vergisst. Dann ist mir ganz lieber, wenn da noch mal einer da ist. Und hast du schon irgendwas kaputt gemacht aus Versehen im Haus oder bist du ein guter Gast?
Ich habe jetzt seine Kaffeemaschine leer gemacht. Ist keine Kapsel mehr da, so das muss ich vielleicht später einkaufen, aber sonst glaube ich, alles ist noch heile geblieben.
Ist ja das Mindeste, wenn du auf den Hund aufpasst, kann er dir ja mal einen Kaffee spendieren.
Ja, natürlich.
Yannick, bist du noch geschockt vom Sonntag? Ich meine, ihr habt nur mit 3 Toren gewonnen. Das kennt man von euch ja gar nicht mehr.
Geschockt nicht, aber naja, wir haben schon gesehen, dass wenn wir nicht unsere beste Leistung bringen, dann wird es überall schwer. Das haben die Stuttgarter gezeigt und zum Glück haben wir dann am Ende ganz okay gespielt, aber die ersten 30 Minuten waren ja, sagen wir mal, nicht so schön.
Okay. Aber du sagst wirklich, also war auch nicht, dass Stuttgart so übermäßig gut war, sondern ihr wart nicht so gut, wie ihr sonst in den letzten Wochen wart.
Also ich finde, Stuttgart hat eine gute Mannschaft. Ich finde, die haben eine wirklich gute Mannschaft. Das haben wir auch gesehen da. Aber ich finde nicht, dass wir uns an unser bestes Niveau waren am Sonntag. Nicht das ganze Spiel zumindest. Vor allem am Anfang haben die uns ein bisschen überrascht mit der Hanusch Mittelmann da hat uns bisschen kaputt gemacht und wir sind gar nicht zum Abschluss gekommen. Aber wir haben uns dann, ja, was sagt man so, wir haben es gerettet und haben in der zweiten Halbzeit auch besser gespielt. Aber ich fand, das war insgesamt von denen ein gutes Spiel.
Wenn man jetzt schon sozusagen, wenn +3 Sieg, wenn das schon so das Schlimmste der Gefühle ist, werdet ihr wohl am Ende der Saison Meister werden, oder? Bin ich da richtig?
Ja, also dann werden wir kein Spiel verlieren, wenn es so weitergeht. Wenn wir alle mit mindestens 3 gewinnen, dann werden wir Meister. Aber naja, wir haben ja schon verloren dieses Jahr, wir haben auch unentschieden gespielt. Also es gibt noch ganz viel Handball zu spielen, aber natürlich,
wie ist es seit... Ihr habt ein Spiel verloren in der Liga.
Ja, sage ich auch, wir haben ein Spiel verloren und einen unentschieden im Europapokal. Also ich will nur damit sagen, es gibt noch viel Handball zu spielen, aber natürlich, wie es jetzt aussieht, sind wir Favoriten, so ist es.
Hättest du das für möglich gehalten, dass ihr, was sind es jetzt? Ich glaube, 24, 25 Spiele, dass ihr nur ein einziges verliert. Hättest du das vor der Saison irgendwie kommen sehen?
Vielleicht bin ich da so naive Jubeloptimist oder etwas, aber wir haben alle dran geglaubt, dass es möglich wäre.
Ja.
Haben wir aber auch die letzten paar Jahre, da hat es nicht geklappt. Aber wir haben immer das Gefühl gehabt, dass wir gegen alle Mannschaften gewinnen können. Leider haben wir auch immer gezeigt, dass wir gegen alle Mannschaften verlieren können. Und bis jetzt haben wir dieses Jahr dann ein bisschen mehr Stabilität reingekriegt und haben auch ein paar Mal das Glück gehabt, was auch dazu gehört. Aber ich finde, wir haben uns deutlich stabilisiert und wenn wir auf unser Top-Niveau spielen, dann spielen wir wirklich guten Handball.
Ja, das würde ich auch sagen. Kann man nicht sogar sagen, ihr spielt den Besten in ganz Europa gerade?
Oh, da bin ich vielleicht nur ein dummer Torwart, der nicht so viel Ahnung über Handball hat, aber ich finde, wir spielen zumindest einen sehr schönen Handball und einen attraktiven Handball, wenn es läuft. Schnell, viel hin und her, also ich finde, das macht schon Spaß.
Ja, da kann ich dir zustimmen. Ich als dummer Reporter, der noch viel weniger Ahnung hat, es ist immer ein Genuss, euch zuzugucken. Macht das eigentlich das Kiel gegen Berlin-Spiel? Ich weiß nicht, ob man da in der Vorbereitung, ihr habt natürlich selber, ihr müsst euch warm machen, ihr müsst euch aufs Spiel einstimmen. Ich weiß nicht, ob man trotzdem Zeit hat, ein bisschen zu gucken und vor allem, wann wird er das Ergebnis mitkriegen? Ist das schon so, dass man sagt, boah, Wahnsinn, jetzt hat Kiel, die ja noch am nächsten dran waren, jetzt haben die auch noch mal 2 Punkte liegen lassen? Nimmt man sowas irgendwie mit in so ein Spiel gegen Stuttgart dann? Beschäftigt einen das kurz davor?
Natürlich. Wir haben das alle mitgekriegt, was passiert ist. Und wir haben auch nachher darüber gesprochen, dass wir vielleicht ein bisschen dadurch übermotiviert waren im Spiel. Wir sind vielleicht ein bisschen, wie sagt man so, also wir wollten zu viel am Anfang. Wir wollten einfach klar Schiff machen. Wir wollten zeigen, dass jetzt gewinnen wir das ganze Ding und so einfach geht es nicht. So vielleicht hat das uns ein bisschen gestört in der Vorbereitung, aber man kann sowas ja nicht ausschließen. Also wir haben gesehen, dass die hinten lag und dann verfolgt man das so ein bisschen. So ist es einfach.
Schon, ja. Siehst du denn noch, gibt es noch irgendwen? Kann euch auch jemand fangen? Kiel hat jetzt -10, die Füchse haben -9, Flensburg hat auch -10, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
Natürlich kann uns die 3 Mannschaften, die du da nennst, natürlich können die uns einholen. Aber wie ich schon gesagt habe, wir sind jetzt Favoriten und wir müssen auch damit umgehen, dass wir Favoriten sind. Es ist schwierig, mehr dazu zu sagen, weil wenn wir 3, 4 schlechte Spiele haben, dann sieht es plötzlich anders aus, aber naja.
Da hat Bennett Wiegert dich gezwungen, das zu sagen, wenn ich das mal frage, oder?
Ich weiß, das ist ein bisschen langweilige Antwort, aber ist mal so im Handball. Also ich meine, letztes Jahr haben wir auch gegen Balingen zu Hause verloren irgendwann, wo wir eigentlich dachten, jetzt lief es richtig gut.
Ja.
Also es kann immer wieder passieren, aber ja, wenn wir einfach so weiterspielen wie bis jetzt, dann schaffen wir das, hoffe ich.
Ich glaub, darauf können wir uns einigen.
Das ist
Genau.
gut,
Ist
das
es
ist gut.
denn, du hast schon gesagt, ihr seid jetzt schon die Favoriten und es klang ja eben schon an, ne, wie einem in so einem Stuttgart-Spiel sowas beschäftigt. Das finde ich fast das Eindrucksvollste, weil ihr geht in den Winter rein und kassiert dann doch mal eure erste Niederlage in Flensburg, was kein Beinbruch ist, aber ist halt was anderes, ob immer noch die berühmte Null dasteht oder ob man mal eine Niederlage hat. Und dann kommt ihr aus dieser Winterpause und schrubbt alle mit 10 Toren weg. Was habt ihr gemacht so, um diese Favoritenrolle mental zu verarbeiten? Habt ihr da irgendwie gesprochen miteinander drüber im Winter?
Nee, also wir haben eigentlich gar nicht da gemacht, weil es war von Anfang der Saison unser Ziel, so zu spielen, wie wir jetzt spielen, und die Spiele einfach zu gewinnen. So, wir haben nicht extra darüber gesprochen, aber natürlich, Bennett Wiegert macht da ganz große Fokus drauf, dass wir uns schnell wieder finden nach so eine Meisterschaft und dass wir auch schnell wieder im Spur kommen. Aber ich glaube, manchmal sind wir auch selber überrascht. Ich meine, mit 19 Toren Lemgo zu gewinnen, das ist kein Selbstläufer. Und
Wahnsinn.
danach waren wir auch selber überrascht.
Ja.
Aber wenn es läuft, dann läuft.
44 Tore habt ihr da gemacht. Das ist ja, ich hätte das gar nicht für möglich gehalten, dass im modernen Handball gegen, also vielleicht mal, wenn ein Team ganz schlecht drauf ist, aber Lemgo ist der amtierende Pokalsieger, die sind stabil im Mittelfeld. Wie kommt sowas zustande? Seid ihr einfach gerade am Fliegen? Seid ihr perfekt eingespielt? Wo kommt das her?
Ja, so beide Dinge, die du da sagst, ja, sind wir. Wir sind gut zusammengespielt, wir haben einen super Flow. Und ja, dann war es ja plötzlich so, dann haben die siebter Feldspieler gespielt und ein paar Bälle weggeworfen und dann macht man halt schnelle Tore. Und wie gesagt, am Ende waren wir auch selber ein bisschen überrascht, dass es so hoch war. Aber ja, das ist auch manchmal schön, weil in der Zeit, die ich jetzt in Magdeburg war, haben wir das nicht so oft, dass wir so deutlich gewonnen haben. Wir haben mal deutlich geführt und dann wurde es doch am Ende ein bisschen eng. Aber dieses Jahr haben wir das geschafft, bis zu Ende durchzuspielen. In die meisten Spiele, finde ich.
In dem Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, macht der Mann, in dessen Haus du gerade sitzt, Omar Ingi Magnusson, 15 Tore und 9 Vorlagen. Wie sieht das für dich von hinten aus dem Tor, was der da veranstaltet in dieser Saison?
Der ist einfach gut. Der ist einfach richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie viele Superlative ich da noch kann, aber der macht alles. Der macht, wie du sagst, der macht Vorlagen, der macht selber Tor, der macht die 1 gegen 1, der kann auch mittlerweile ganz gut in der Abwehr stehen. Also, der ist für
Und
mich.
alles so schlau, ne? Es sieht alles so leicht und schlau aus, was er
Ja,
macht.
und also ich finde auch, da weiß nicht, ob ich da eine falsche Meinung habe, aber ich finde, es sieht auch sehr elegant aus. Es sieht nicht so holprig
Ja,
aus, wenn er spielt. Der
total.
Kommt irgendwie durch und das läuft einfach. Ja, muss man einfach sagen, der ist richtig gut drauf und der hat uns auch sehr viel geholfen dieses Jahr.
Ja, ich habe noch ein Superlativ für dich. Christoph Steinert, letztes Jahr noch dein Teamkollege, der hat gesagt, was der Magnusson letztes Jahr schon gespielt hat, und er ist ja nicht wirklich schlechter geworden. Er findet, dass Steini meinte, war der beste Spieler der Welt, so wie der letztes Jahr gespielt hat. Gehst du da mit? Ist Omar Magnusson gerade der beste Handballer überhaupt?
Oh, es ist schwierig. Das weiß ich nicht. Er ist zumindest ganz mit oben. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, der ist der Beste oder aber vielleicht aktueller Form, dann ja. Dann finde ich, die Statistiken zählen für sich selbst, weil der macht das einfach überragend und da muss man schon sagen, Steinert hat ein bisschen Ahnung von Handball.
Und der hat ja am meisten drunter gelitten, ne? Dass er gar nicht spielen konnte, weil
Ja,
der Magnusson immer vor ihm war.
naja,
Kann
aber
man sich
das,
ganz genau angucken.
ja, aber ist ja auch Hut ab für Steine, dass er dann sowas sagt. Also, dass er sagt, ja, der war einfach richtig, richtig gut und Steine hat uns dann in anderer Art und Weise da geholfen und ja, das fand ich auch stark.
Ja. kannst du uns erklären, aus deutscher Sicht, es wünschen sich ja alle, dass Deutschland auch mal wieder so einen Handballer hat und ihr in Dänemark habt ja eine überragende Nachwuchsförderung. Wie kriegt man das hin, dass man zum Beispiel so einen wie den Oma Ingi Magnusson oder ihr habt den Mikkel Hansen und so weiter, wie findet man solche Leute? Ich meine, der ist jetzt nicht, also ich muss immer an Deinis Christopanz denken, der ist 4 Meter groß, 8 Meter breit, dass der ein super Handballer ist, so ein Körper, den hast du halt oder nicht, aber der Magnusson, der sieht ja aus wie ein ganz normaler Typ. Was muss man da machen, dass so einer auch so ein guter Handballer wird? Hast du da eine Idee für uns in Deutschland?
Überhaupt nicht. Also ich finde es selber wahnsinnig, dass von so einer kleinen Insel, dass da so geile Spieler kommen, das ist Wahnsinn. Und man soll da nicht anfangen zu vergleichen. Ich glaube, da wohnen, ich weiß nicht, 300.000 oder so in Deutschland, 80 Millionen. Also wenn du da anfängst zu vergleichen, das geht einfach nicht. Die haben eine ganz spezielle Kultur da, was einfach gut ist. Aber wie man solche Spieler machen, das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich das wusste, dann wäre ich schon Trainer
du
bist irgendwo.
Ein reicher Mann. Ja. Ja, genau. Nee, du bleibst uns zum Glück noch als Spieler ein paar Barrieren.
Das ist der Plan, halten.
Ja. Wie lange, das klären wir hoffentlich nachher noch. Mich würde noch interessieren, das nächste Spiel für euch, Länderspielpause. Stimmt, vielleicht klären wir erstmal das. Warum bist du nicht bei der Nationalmannschaft?
Ja, musst du Nikola Jakobsen fragen, aber er hat jetzt mehr Leute eine Pause gegeben und ich bin jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren dabei. Ich hatte dann eine kleine Pause und deswegen meinte er, jetzt probiert er Ander dürfen spielen. Aber naja, wenn ich eingeladen wurde, dann wäre ich auch dahin geflogen. Aber gut, er hat das so gemacht und das ist ja auch okay.
Ja, also aber ich höre schon, dich juckt es in den Fingern. Du wärst eigentlich schon gerne dabei.
Ja, also es gibt ja Vor- und Nachteile, aber natürlich, wenn ich sehe, dass ich die Jungs da alle treffen und ich weiß, wie viel Spaß das macht, dann wäre ich gern dabei gewesen. Aber ich habe mich schon darauf lange einstellen können, dass ich diesmal nicht dabei bin und das ist ja dann auch okay.
Aber interessant, weil du, ich weiß jetzt nicht, ob das für einen Torhüter irgendwie anders ist, ne? Aber du hast ja auch gespielt ohne Ende. Du spielst mit Magdeburg seit Jahren international. Die Dänen kommen bei jedem Turnier wahnsinnig weit. Bist du gar nicht froh, in so einer Länderspielpause mal zu sagen, boah geil, jetzt muss ich mal eine Woche nicht genau das machen, was der irre Jakobsen von mir will?
Also normalerweise macht das schon richtig viel Sinn, was du eben sagst, aber ich bin jetzt, also der Weltmeisterschaft in Ägypten war ich verletzt nicht dabei, Olympia, da habe ich mich operieren lassen, war ich auch nicht dabei und jetzt zur Meisterschaft, jetzt im Januar, habe ich 3. Januar Corona bekommen und da war ich dabei, aber ohne richtig zu spielen. Das heißt, ich wäre eigentlich richtig gern dabei gewesen, aber ich kann auch verstehen, dass er gesagt hat, diesmal nicht und ist völlig okay, aber vielleicht deswegen ist das für mich momentan ein bisschen anders, weil ich wäre unfassbar gern dabei, aber so ist es.
Ja. Okay, du hattest sozusagen, ohne dass du was dafür konntest, jetzt schon genug Nationalmannschaftspausen, wenn man nur auf die allerletzten Turniere guckt.
Genau. Das, aber wie gesagt, ja, dann hat man ein bisschen mehr Zeit, sich um das Familie zu kümmern und den Körper ein bisschen zu pflegen und so, und das ist auch manchmal okay.
Ja. Ja. Nach der Länderspielpause spielt ihr mit Magdeburg gegen Kiel. Fragen wir uns natürlich alle, gewinnt ihr mit +3 oder mal wieder mit +10?
+3 reicht.
Würdest du nehmen?
Ja, auf jeden Fall. Ey, das wird hoffentlich ein richtig geiles Spiel und dann merkst du schon die Vorfreude, also seit Wochen eigentlich.
Ist so?
Ja, also obwohl wir versuchen natürlich zu sagen, nächstes Spiel ist wichtig, aber wir haben ja auch den Spielplan gesehen und gesehen, dass in 2 Wochen kommt Kiel und natürlich ist das für uns auch ein Highlight und wir freuen uns riesig drauf.
Kannst du das nochmal erklären, warum, ich meine, es ist ja relativ selbsterklärend, aber vielleicht in deinen Worten so, was motiviert dich an solchen Spielen besonders?
Ich finde es immer komisch zu sagen, dass es besonders motivierend ist, aber natürlich ist die Aufmerksamkeit größer und Journalisten rufen ein bisschen mehr an da und Leute sprechen dich mehr an auf den Straßen und so. wenn das Spiel erst läuft, dann ist das eigentlich ein normales Handballspiel, so blöd wie es klingt. Aber ist es ja. Ist mehr davor, die Aufmerksamkeit und die Vorfreude so ringsrum. Das spürt man so und das macht das ganz besonders. Und wenn das Spiel dann läuft, dann hoffe ich, dass wir möglichst viele Leute in die Halle kriegen und man dadurch auch diese zitternde Atmosphäre kriege. Weil das ist auch ein bisschen besonders, muss man zugeben.
Ja. Ja, in eurer, fehlt mir leider immer noch. Ich muss das jetzt dringend mal eintüten, dass ich endlich mal nach Magdeburg komme. Seht ihr euch selber eigentlich, also es gibt ja zwei, wenn man so in den letzten Jahren zurückdenkt, wer hat denn Kiel regelmäßig besiegt? Das wart eigentlich immer ihr, vor allem in der GTEC Arena und Wetzlar. Seht ihr euch auch so ein bisschen als der Kieler Angstgegner?
Also ich glaube, letztes Jahr habe ich ein bisschen darüber gelesen, dass die seit lange nicht in Magdeburg gewonnen haben. Und ich habe auch mit Magnus Landin darüber gesprochen. Ich glaube, er hat uns noch nicht in der Bundesliga besiegt. Im Pokal ja, aber nicht in der Bundesliga. Und das ist, wenn man schon darüber nachdenkt, das ist schon stark, finde ich. Also wir haben nicht nur in der GTEC, aber auch in Kiel die Spiele gewonnen oder unentschieden gespielt.
Ja.
So, ich glaube, natürlich haben wir da vielleicht einen kleinen Vorteil, aber ich finde, die Spiele gegen Kiel sind immer relativ 50-50, bevor es losgeht. Vielleicht sind wir ein bisschen Favoriten, weil wir zu Hause spielen, aber das sind so enge Spiele und so geile Spiele, dass das kann alles werden.
Ja, ihr habt ihnen ja letztes Jahr fast die Meisterschaft kaputt gemacht, glaube ich, ne? Da waren es dann die Füchse, die nochmal flensburgisch, aber wenn ich mich, das war doch, glaube ich, das, wo Domagoj Golduvnja, glaube ich, quasi schon die Meisterschaft abgehakt hat, ne? Das müsste
ja
das Spiel gewesen sein, was ihr zu Hause gegen Kiel gewonnen habt, ne?
Ja, da haben die gedacht, das war vorbei, aber sag nochmal, das Schöne im Handball, es ist nicht vorbei, bevor es mathematisch nicht mehr so ist.
Ich höre schon wieder Benedikt Siegert aus dem Sprech.
das möchte ich eigentlich nicht.
Nein, nee, so, ganz so schlimm ist es auch nicht. Sag mal, welchen Anteil hat Benno eigentlich? Was hat der mit euch gemacht? Es geht ja wirklich, du bist jetzt schon viele Jahre, du bist ja, glaube ich, genauso lang dabei wie er, ziemlich genau, ne? So Mitte der 2010er,
2014? Ich bin 14 gekommen und nach eineinhalb Jahren ist er dann Trainer geworden.
Ja. Wie war dieser Weg? Ich meine, das war jetzt nicht klar, dass Magdeburg mal wieder gute Chancen auf eine Meisterschaft hat, sondern wenn man so 12, 13 Jahre zurückgeht, da lag Magdeburg richtig am Boden. Was hat Benno gemacht mit euch in den 6, 7 Jahren?
Der hat erstmal eine überragende Leistung mit uns gemacht. Er hat einen ganz klaren Spielplan und hat auch danach die Spieler verpflichtet. Also er will diesen schnellen 1-gegen-1 Handball, den wir so spielen, auf den setzt er halt und so holt er auch die Spieler. Und muss man sagen, das hat er durchgezogen. Dann hat er alles drumherum so nicht auf einmal, aber so langsam verändert, dass wir auch so denken, dass wir alles lagen können. Auswärts und zu Hause, weil wir hatten, gerade wo ich kam, haben wir Riesenprobleme auswärts gehabt. Ich glaube, wir haben ein Jahr, da haben wir nur 4 Punkte oder sowas auswärts geholt. Das war gar nicht gut.
Oha.
Aber wir sind
wie ein Absteiger fast, ne?
Ja, dafür haben wir dann sehr viele Punkte zu Hause, aber
genau, das hat es ausgeglichen.
Ja, aber es ist wirklich, es hat sich viel in der Denkweise und in der Philosophie so geändert. Und jetzt glauben alle dran, dass wir was Großes erreichen können. Und das haben wir eigentlich jedes Jahr so geglaubt und wollte unbedingt noch eher an den Top kommen. Wir waren, ich glaube, ein Jahr haben wir richtig gut gespielt, haben am Ende -12 Punkte oder so und sind Dritter geworden. War eigentlich okay. Mhm. Aber sonst haben wir immer ein bisschen gefehlt, so Kiel und Flensburg. Vor allem diese Kontinuität und diese Sicherheit, dass man auch die kleineren Spiele in Anführungsstrichen gewinnen. Und das haben wir dieses Jahr gemacht.
Weil die aber natürlich, ne, genau das, was ihr dieses Jahr schafft, haben ja auch Kiel Flensburg in unfassbarer Art und Weise mit so -4 und -6 Minuspunkten sind die durch eine Saison gegangen. Ne? Also die Latte hing ja auch sehr hoch. Ich weiß gar nicht, ob man das erklären kann, und das ist natürlich auch das große Geheimnis, was jeder gerne wissen würde. Wie hat Magdeburg das hinbekommen? Aber kannst du uns ein bisschen erklären, was hat Benno denn mit euch mental gemacht, dass ihr jetzt diesen unfassbaren Glauben habt?
Das kommt ja auch so ein bisschen von alleine. Wenn man die Spiele gewinnt, dann kriegst du mehr Sicherheit und dann läuft alles ein bisschen einfacher. Aber man muss auch sagen, dass er weiß ja schon, wie viele Spieler ticken. Und für die großen Spiele muss er uns nicht so viel motivieren. Dafür macht er vielleicht ein bisschen mehr Druck, wenn wir gegen die kleineren Mannschaften spielen, dass er sicher ist, dass wir da auch so 100% bereit ist. Und das ist dieses Jahr sehr gut gelungen, finde ich. Dazu muss man natürlich auch sagen, wir haben immer einen breiteren Kader, jedes Jahr eigentlich einen breiteren Kader. Und das heißt, dieses Jahr, wenn einer nicht so gut drauf ist, dann kommt der nächste. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil für uns gewesen.
Ja. Philipp Weber, so als zweiter Mann, so ein Beispiel, ne? Dass man da noch eine Versicherung für den Damgard hat.
Ja, also ich finde, wir haben jedes Jahr eigentlich richtig gute Spieler gehabt und auch mehr gute, aber ich muss sagen, wir haben dieses Jahr 17 Spieler, jetzt ist Mois Preuß leider verletzt, aber das heißt ja, dass wir können so viel wechseln und immer neue Spieler einsetzen und das gibt natürlich auch eine Sicherheit, dass wenn der eine nicht funktioniert, dann kommt der nächste.
Ich weiß noch, als ich mit Benno letzten Sommer, also jetzt so vor einem Dreivierteljahr gesprochen habe, da hat er gesagt, ja, Sommer hatte ich eigentlich gar nicht, weil den hast du ihm kaputt gemacht, weil du deinen Wechsel bekannt gegeben hast und dann musste er deinen Nachfolger suchen. Warum hast du ihm das angetan?
Ja, das hat er mir auch gefragt.
Wirklich?
Es gibt natürlich mehrere Gründe, aber es war jetzt einfach die Zeit für mich und für die Familie, was anders zu probieren. Ich bin jetzt 33 und wenn es irgendwann sein sollte, dann ist es auch langsam soweit. Aber natürlich ist das jetzt ein komisches Gefühl. Das ist ja klar, nach 8 Jahren Magdeburg das zu verlassen, das ist wird komisch.
Ja. 8 Jahre ist auch echt eine ewige Zeit. Ne? Hättest du das damals eigentlich gedacht, als du nach Magdeburg kamst, dass das so lange werden könnte? Ich weiß gar nicht, wie lange so ein Handballtorwart eigentlich plant, wie er wo bleiben möchte.
Ich habe nicht so gesagt, jetzt bleibe ich hier 8 Jahre, dann gehe ich dahin. So ist es nicht. Ich war immer sehr, sehr glücklich, dass ich hier meine Verträge verlängern können. Das ist ja auch, kommt ja auch nicht von alleine. Also, und da war ich immer sehr, sehr zufrieden, weil meine Familie sich sehr wohl gefühlt haben. Aber dieses Mal könnten wir dann so in uns spüren, dass wenn wir was machen sollten, dann war es jetzt. Und deswegen passt es jetzt.
Mhm. Du hast es so schön ausgedrückt, ein letztes Abenteuer, bevor das Handballleben vorbei ist.
Habe ich das gesagt?
Hast du denn das Zitat habe ich hier zumindest auf der Uhr stehen.
Okay.
Ich hoffe, es erinnerst du dich gar nicht mehr?
Naja, es klingt ja so ein bisschen zu philosophisch vielleicht, aber
ist doch gut, oder? So eine philosophische.
Ja, nein, aber ist ja nicht.
Die kann man immer brauchen.
Ja, das stimmt. Aber naja, also Abenteuer ist es ja nicht. Ich meine, ich ziehe ja nicht in ein Handball-U-Land. Deswegen nee, fand ich, stimmt. Vielleicht war das ein bisschen komisch ausgedrückt, aber. Das war so, beide meine Frau und ich haben das Wunsch, irgendwann auch in ein anderes Land zu wohnen und das mal zu probieren. Und so meine ich das. Es war langsam die Zeit, das zu machen, weil man weiß ja nie, wie lange man spielen kann. Also ich hoffe, ich spiele bis 44 oder 45, aber ja, oh. Wer weiß.
Wie Tom Brady quasi. Okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Dann hast du aber noch lange Zeit, Donnerwetter.
Ja.
Hast du vor?
Ja, ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Und Handball macht Spaß. Also warum nicht, wenn der Körper mitmacht und ich einigermaßen ein paar Bälle halten kann, dann werde ich gerne weiterspielen. Aber man weiß ja nie, was kommt. Aber so ist der Plan.
Aber warum auch nicht? Ich meine, wenn ich an, keine Ahnung, Goraš Skov denke, wie alt war der, als der in Ludwigshafen nochmal die Liga aufgemischt hat? Ne? Ich glaube, der war 43 oder so.
Also. Ja, der war auf jeden Fall so alt, dass er vor jedem Spiel sehr viele Wärmesalbe gebraucht haben, um warm zu werden. Das kommt ja dann auch noch dazu, aber naja, ich hoffe, es klappt.
Ja, wie geht's dir denn körperlich? Du hast ja schon gesagt, du hattest jetzt auch leider ein bisschen was hinter dir in den letzten Jahren, aber fühlst du dich noch so, dass das alles gut ist oder merkst du schon auch, ich bin halt nicht mehr so wie mit Anfang 20, es tun schon auch manche Sachen weh?
Ich habe zum Glück nichts so sehr Ernsthaftes, also ich hatte eine Meniskus-OP letzten Sommer. Und das war so der erste OP eigentlich oder so richtige OP. Sonst geht es mir eigentlich ganz gut, aber ich spüre manchmal, also vor ein paar Monaten bin ich umgeknickt und ich finde, es dauert ein bisschen länger, bevor der Fuß so sich normal bewegt. Und wenn ich aufstehe morgens, tut es so ein bisschen weh, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Also so geht es vielen, auch nicht Sportler. Also ja. Irgendwann fängt es an und dann tut alles ein bisschen mehr weh, aber solange das, was man macht, Spaß macht, dann komme ich auch da durch, aber es muss auch Spaß machen.
Ja. Da kann ich dir recht geben. Ich als inzwischen Nicht-Sportler, mir fällt auch alles inzwischen schwerer. Wir sind ja quasi gleich alt. Ich weiß zwar nicht, woran es bei mir liegt, weil ich knick gar nicht um oder so. Ich tue ja den ganzen Tag nichts Sportliches, aber es ist trotzdem so. Wie hat Paris dich denn überzeugt? Was haben die dir so gesagt, wo du dann gesagt hast, oh ja, da will ich hin, das wird mein nächster Club?
Naja, erstmal hat Thierry Omeyer angerufen und das war ja so, also ich habe nie ein Vorbild gehabt, aber ich fand immer, der war ein richtig geiler Torwart und da habe ich so gedacht, okay, ja, schön, danke für den Anruf, das ist nicht so schlecht und dann muss man sagen, also ich finde diesen Verein einfach cool, also ich weiß, es gibt unterschiedliche Meinungen, ich finde die cool, die sagen, wir wollen die Beste sein, wir gehen mit breiten Brust und dann kriegt man manchmal auch auf die Fresse, wenn es nicht klappt. Aber ich mag das. Und dann ist das ja auch klar. Also jetzt geht Mikkel, Remili, also schon ein paar große Spieler, die den Verein verlassen, aber die wollen halt dann irgendwie anders die Ziele erreichen. Also jetzt holen die vielleicht nicht einen Mikkel Hansen wieder, aber so ist es. Dann ist die Projekt halt ein bisschen anders, aber ich habe gute Gespräche mit Trainer und Geschäftsstelle da geführt und ich bin völlig überzeugt, dass es der richtige Schritt für mich ist.
Ja. Tut dir das ein bisschen weh, wenn der prägende dänische Handballer unter den Feldhandballern, dass der jetzt gerade geht, wenn du kommst sozusagen, hättest du mit dem gerne nochmal zusammengespielt oder so, spielt sowas gar keine große Rolle, wenn man seine Zukunft plant?
Also ich hoffe nicht, dass es was Persönliches gegen mir ist, dass er jetzt geht.
Das kannst nur du uns
sagen. Ja, ich muss ihn mal fragen.
Nee, der Green kommt, ja, dann bin ich weg.
Ja, das war's dann, Schluss. Nee, also... Das ist halt so. Also jedes Jahr gibt es Leute, die bleiben, die kommen, die gehen. Also so ist es im Profigeschäft. Und er hat jetzt gesagt, jetzt war es Zeit für ihn nach Hause zu gehen. Genauso wie ich gesagt habe, jetzt ist es Zeit für mich nach Paris zu gehen. Und dann ist es halt so. Also ich habe viel mit ihm gesprochen und auch wie der Verein so ist. Und er hat mir nur Gutes erzählt. So, ich glaube auch nicht, dass er geht, weil er stinksauer ist. Ich glaube einfach, er möchte nach Dänemark. Also es ist dann so. Aber natürlich, also mit Mikkel Hansen spielst du immer gerne zusammen, weil er einfach ein überragender Handballer ist.
Ja. Gibt es jetzt irgendwen, auf den du dich ganz speziell freust, wo du sagst, boah, mega, dass ich mit dem zusammenspielen darf?
Also ich freue mich richtig auf das Torwartgespann mit Palika. Ich glaube, das wird erstmal richtig lustig sein. Ich glaube, er ist ein richtig guter Typ, so wie ich ihn kenne. Und ich glaube auch, wir werden ganz gute Leistungen bringen. Also das freue ich mich sehr viel drauf. Das muss ich sagen. Sonst bin ich einfach gespannt, eine neue Kultur so ein bisschen zu erleben. Wie das da alles ist. Jetzt kenne ich den Kultur in Magdeburg. Ich bin gespannt zu sehen, wie es da aussieht.
Oh ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber ohne Magdeburg zu nahe zu treten, ich glaube, Paris ist so im Ranking der Welt, wenn man die Leute fragt, vielleicht doch noch etwas attraktiver als Magdeburg. So würde ich es jetzt mal formulieren.
Für einige ja, aber es gibt auch Leute, die fragen, warum, können das nicht verstehen, aber naja, so ist es ja. Ich finde es zumindest sehr spannend.
Ja. Ich glaube, liegt ja auch viel an den Leuten, die man um sich hat, wie die sind, wo man sich wohlfühlt. Ich glaube, wenn man da die richtigen Leute hat, kann man sich überall wohlfühlen. Wie ist das so zum Beispiel bei deiner Frau? Ist die schon, auch wenn das jetzt ein bisschen klischeehaft klingt, aber freut die sich vielleicht sehr auf Paris?
Ja, das ist kein Geheimnis. Also wie gesagt, wir wollten beide gerne entweder Spanien oder Frankreich erleben. Und ich glaube, da ist dann Paris nicht die schlechteste Stadt, hinzuziehen. Ich bin ein bisschen gespannt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer im Haus gewohnt, auch mit Kindern und so. Jetzt müssen wir in eine Wohnung rein. Da bin ich gespannt. Aber solche Sachen gibt es ja. Also man muss sich dann auf das einstellen und dann wird das anders, aber so ist es.
Aber klar, ich glaube, in Paris ein Haus, da gibt es wahrscheinlich nur noch 5 Stück, so ungefähr. Sonst, da muss man den Wohnraum besser nutzen. Ne? Da müsste man wahrscheinlich weit rausziehen.
Das kriegen wir auch hin. Also jetzt haben wir gesagt, jetzt ziehen wir nach Paris und dann wollen wir auch Paris erleben. Und ich meine, es gibt auch andere Kinder, die in Paris groß geworden sind. Also
absolut.
Das kriegen wir schon hin.
Ich glaube, Uwe Gensheimer war dort ja auch ganz glücklich zum Beispiel.
Ja, also
viel und immer, ob die Kinder da dabei waren, aber ich glaube, man findet überall gute Möglichkeiten.
Ich habe nicht viele von vielen gehört, dass die dort nicht glücklich waren, also dass es da nicht schön war. Ja. So, ich hoffe, es wird mich auch so gehen.
Ja, ja, ja. Zahlen die denn eigentlich auch so viel mehr Kohle wie alle anderen, was man immer so hört?
Nee, das denken Leute immer. Ich weiß nicht, ob es früher so war oder ich einfach ein schlechter Verhandler bin. Keine Ahnung. Aber nee, das meine ich ja mit dem Ruf, den Paris haben. Also die alle sagen, ja, die wollen das alles nur kaufen, 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 nichts entwickeln und so. Ja. Und den Eindruck habe ich nicht ganz. Aber natürlich haben die viele Weltstars geholt, das ist ja gar keine Frage.
Ja, was man ja weiß, ist, dass sie unbedingt endlich die Champions League gewinnen wollen. Das ist sowohl im Fußball so, da sind sie jetzt schon wieder ausgeschieden und Nasser El-Khelaifi war da sehr, sehr sauer. Da gibt es ja sogar noch vielleicht Ärger hinten raus. Und bei den Handballern ist das ja genauso. Haben die dir das gesagt? Yannick, wir holen dich übrigens auch, damit du uns endlich die Champions League mal hierher holst.
Ja, aber ich habe das ja auch so denen gesagt. Also das ist ja auch mein Ziel, irgendwann das zu probieren.
Ja.
Also von daher passt es ganz gut. Und mal sehen, wenn wir Glück haben, dann dürfen wir auch gegen Magdeburg spielen nächstes Jahr. Das wird ja dann auch richtig schön. Werde ich mich drauf freuen, wenn das so klappt.
Das würde mich noch interessieren. Bist du ein bisschen, ich meine, ich glaube, das ist trotzdem eine tolle Entscheidung für dich. Das hast du uns jetzt, glaube ich, auch gut erklärt. Aber bist du ein bisschen traurig, dass du dann nicht mit Magdeburg, ich meine, das sieht ja sehr so aus, als würdet ihr nächstes Jahr Champions League spielen. Ich weiß, es sind noch viele Spiele und so, aber ist das ein bisschen traurig, wenn man so viele Jahre auf was hinarbeitet und der Lohn für eine Meisterschaft ist ja irgendwie in Deutschland auch, dass man dann Champions League spielen darf?
Ja und nein. Also natürlich hätte ich gern das gemacht. Das ist gar keine Frage. Das war auch lange unser Ziel hier, Champions League zu spielen. Aber ich finde, der größte Belohnung ist eigentlich, Deutsche Meister zu werden. Weil das ist so irgendwie die Krönung. Also wenn ich ganz egoistisch gucke, dann ist das ja auch mein großes Ziel, wo ich nach Deutschland gekommen bin, um das irgendwann zu probieren. Und deswegen, ja, ich hätte gern Champions League mit Magdeburg gespielt, aber die Meisterschaft bedeutet so viel mehr für mich.
Das kann ich gut verstehen. Ja, ja. Da werdet ihr euch echt ein Denkmal bauen, vor allem, weil die letzte ja schon einige Zeit her ist. Ihr habt ja auch noch die Chance, oder du hast die Chance, besser gesagt, dich nochmal mit einem Pokalsieg zu verabschieden. Freust du dich schon auf das letzte Rewe Final Four in Hamburg, was es vorerst mal ist?
Wahnsinnig. Also ist ein absoluter Höhepunkt. Alle, die dort waren oder als Zuschauer oder Spieler, werden das hoffentlich auch so sagen. Das ist einfach ein geiles Wochenende. Vor allem, wenn man auch Sonntag spielen dürfen, dann macht es noch mehr Spaß. Das ist der Hammer. Da ist so eine wahnsinnige Atmosphäre da von die vier Fahnenecken. Und ich freue mich riesig drauf. Das wird der Hammer sein. Ich hoffe nur, dass die Halle einigermaßen voll wird.
Ja, ich glaube, da arbeitet die Liga gerade ganz fleißig dran, aber sieht ja auch ganz gut aus. Mitte April könnte ein cooler Zeitpunkt, so Mitte, Ende April, da ist hoffentlich dann auch mal wieder alles erlaubt und keine großen Einschränkungen mehr. Und klar, das Ziel ist erstmal Sonntag zu spielen, aber Erlangen hat ja keine Chance gegen euch, oder?
Oh, ich weiß nicht, was du haben willst, dass ich sage. Natürlich sind wir da auch große Favoriten, das ist gar keine Frage.
Das wollte ich eigentlich hören.
Gut, genau, okay. Genauso wie in der Bundesliga jetzt, da sind wir auch große Favoriten.
Ja.
Das Spiel muss natürlich gespielt werden und ich finde Erlangen ein unangenehmer Gegner, weil die haben das auch dieses Jahr gezeigt. Also die können gegen alle gewinnen, gegen alle verlieren, gefühlt. Die haben so Spieler, die, also ein Verliehen im Tor, der macht plötzlich das Ding so, oder Simon Jepsen fängt an von 15 Meter 10 Tore zu machen.
Ja, Wahnsinn.
Dann ist es halt so und so kann man halt weiter erzählen über den Spielern. Also ich finde, die haben eine richtig gute Mannschaft, die vielleicht nicht so stabil ist zurzeit, aber ein unangenehmer Gegner. Aber gut, wer ist zurzeit nicht ein unangenehmer Gegner? Also es gibt so viele gute Mannschaften. Gut, ja. Und wenn ich sage, ich kann ja nicht sagen, wir wollen lieber gegen Lemgo oder gegen Kiel spielen. Also das ist alles so eng. So, wir nehmen das so, wie es ist.
Das würde mich noch interessieren, wenn es dann soweit kommt. Natürlich müsste er erstmal Erlangen spielen, das werden wir uns alle angucken dann Ende April. Aber hättest du lieber das Rematch gegen Kiel, die ja euch ja im Pokalfinale vor 2 oder 3 Jahren, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, geschlagen haben, oder vor 3 Jahren muss es eigentlich gewesen sein, weil da war die Halle noch knallevoll. Hättest du lieber das Rematch gegen Kiel oder würdest du lieber gegen Lemgo die Pokalsensation überhaupt, dass sie das Ding letztes Jahr geholt haben, spielen?
Das will ich lieber nicht sagen.
Kriegt man nachher um die Ohren gehauen, wenn es dann schief geht, ne?
Also ich finde immer, also Final Fours ist immer so ein bisschen komisch, weil auch wenn du ein Champions League Final Fours guckst, egal wer da Favorit ist, es ist so oft so, dass der Favorit erstmal in Halbfinale verlieren und dann kommst du zum Finale. Ne? Und dann kommst du zum Finale und dann ist noch eine Überraschung da. Also ich finde, diese Final Fours ist irgendwie immer Überraschung drin, aber ich hoffe. Ja. Ich hoffe zumindest, dass wir Samstag nicht für eine Überraschung sorgen.
Ja, das genau. Das muss ja euer Mindestziel sein. Ihr habt ja auch eine krasse Final Four-Geschichte. Ihr habt ganz dramatisch 2015 gegen Flensburg im 7-Meter-Werfen das Finale verloren und dann ein Jahr später euch gegen Flensburg den Titel geholt. Ich glaube, das Bild, wie Tulpe dann den Pokal hochhält, haben viele noch vor Augen. Erinnerst du dich dran noch? Kannst du in diese Emotionen noch mal ein bisschen reingehen, weil wie das war vor 6 Jahren, den Pokal zu gewinnen?
Ja, das kann ich sehr deutlich. Ich glaube, das wird für immer bei mir bleiben. Wie gesagt, die Stimmung da ist so besonders. Und genau in der Saison waren wir gar nicht gut. Also wir haben Trainerwechsel, war ein bisschen Unruhe. Viele wussten nicht, ob die bleiben oder gehen oder und so weiter und so weiter. Und dann haben wir das da geschafft. Sogar ein bisschen glücklich, weil wir hatten Glück gegen Bergischer in Halbfinale. Aber in der Finale haben wir so ein überragendes Spiel gemacht und dieses Gefühl in der ganzen Mannschaft und der ganze Fanecke da, das war Wahnsinn. Das werde ich nie vergessen.
Ja. Was löst das in einem aus? Wie fühlt sich das an in dem Moment, wo man wirklich, wo Schlusspfiff ist und man weiß, man kriegt so einen Titel?
Schwierig zu erklären. Also einfach glücklich. Ganze Körper ist man einfach glücklich. Man ist euphorisch. Man weiß gar nicht, also eigentlich ist man todmüde nach so einem Wochenende, aber irgendwie hat man so viel Energie und man will einfach alle umarmen. Man springt zu den Fans, man springt wieder aufs Spielfeld. Der eine will den Spielball klauen, der andere will den Pokal nehmen. Also da ist so viel los auf einmal. Da braucht man wirklich Leute, die das ein bisschen steuern, weil sonst rennen da 16 Spieler einfach kopflos rum.
Hast du dir auch irgendein Souvenir geklaut irgendwie von damals?
Nee, leider nicht. Ich habe meine Medaille und den hat mein Sohn dann geklaut und dann war es das.
Okay, aber die kriegst du schon von ihm wieder, wenn du mal einen Blick drauf werfst.
Ja, irgendwann, wenn er nicht so guckt, dann klaue ich den zurück. Dann ist das so.
Sehr schön. Janik, ich danke dir sehr für den ersten Teil. Das war schon mal echt sehr witzig, hat viel Spaß gemacht. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen. Kriegt ihr auch noch mal eine kurze Produktinfo, wie ihr das kennt. Und dann gehen wir noch mal so ein bisschen in die Karriere des Janik Green rein, auch was vor Magdeburg so war und was vielleicht noch kommt. Mein treuer Begleiter jeden Morgen, inzwischen auch echt schon über ein halbes Jahr. AG1 von Athletic Greens. Das ist für mich und genauso natürlich für euch die Nährstoffversicherung überhaupt. Das All-in-One-Supplement. Da ist in einem Messlöffel AG1 einfach alles drin. Da braucht ihr euch nicht alles zusammenzusuchen, sondern da seid ihr einfach mit einem Supplement safe. Die 75 wichtigsten Vitamine, Mineralstoffe und alles, was der Körper so braucht, sind da drin. Also klar, ich achte auf eine ausgewogene Ernährung, aber manchmal komme ich nicht so zum Kochen oder es kann wie bei mir ja auch mal nur mal Vitamin D-Mangel sein, wenn man zu wenig in der Sonne war. Und da bin ich jetzt einfach mit AG1 safe. Die Formel haben sie übrigens in den letzten 10 Jahren über 50 Mal neu angepackt und verändert. Also die ist immer up to date und ihr könnt es ganz entspannt einfach mal ausprobieren. Gibt 60 Tage Geld zurück. Garantie bei AG1. Was passiert so nach 3 bis 6 Monaten? Ihr seid körperlich und mental leistungsfähiger, euer Immunsystem ist verbessert und vor allem, das ist für alle Sportler ganz wichtig, weniger Entzündungen im Körper. Da gehen ja die ganzen Verletzungen los. Auch da könnt ihr mit AG1 vorbeugen. Ihr kriegt, wenn ihr hier bestellt, die Willkommensbox, da ist noch die Dose von AG1 und der Shaker mit drin, genauso wie von Vitamin D3 und K2 gleichen Jahresvorrat und 5 Travel Packs, wenn ihr mal unterwegs seid, könnt ihr bestellen auf athleticgreens.com/handaufsharz. Der Link ist für euch natürlich auch in den Shownotes. Janik, du, da wo du aufgewachsen bist, beschreib uns das mal in Dänemark. Soll ein ganz kleines Dorf sein, habe ich mir sagen lassen, aber wirklich ganz klein.
Wirklich ganz klein. Also das heißt, Lemvig, die spielen tatsächlich auch erste Liga Handball und die ist ja auch richtig gut. Ich glaube, die Stadt hat 7000 Einwohner vielleicht, ist wunderschöne Natur, Meer und Wald und es kommen auch vor allem aus der Hamburg-Region richtig viele Deutsche im Sommer, die dort Urlaub machen.
Machen da Urlaub.
Es ist so an der Westküste und da kommen viele hin. Nicht so viel von aus Süddeutschland, das ist vielleicht ein bisschen zu weit zu fahren, aber Norddeutschland, da kommen schon einige.
Boah. Ich würde so gern Skandinavien, fasziniert mich total. Auch wenn ich aus Süddeutschland bin, ich muss da irgendwann irgendwo auch unbedingt mal hinfahren. Und das ist ja jetzt wieder, also das ist eine Stadt mit 7000 Einwohnern, alles sehr, sehr ländlich, da wo du jetzt aufgewachsen bist. Und trotzdem haben die einen Erstligaklub. Das ist ja auch wieder, das geht auch nur in Dänemark, oder?
Ja.
Wie machen also, die das?
Naja, die sind auch manchmal zweite Liga, aber erstens ist da eine richtig gute Handballkultur. Es wurde immer viel Handball gespielt da in der Region und in der Stadt. War immer viel. Dann gibt es auch ein paar Leute, die ein bisschen Geld haben, die sagen, okay, wir können uns auch mal einen Ausländer leisten oder einen holen, der ein bisschen mehr verdienen. Und dann hast du halt manchmal Mannschaften zusammengestellt, die das ganz gut da machen. Und aber vor allem ist das, die Interesse da ist wahnsinnig groß.
Ja, also die Leute haben einfach Bock, Handball zu spielen und Handball zu sehen vor allem auch. Also ist die Halle auch immer gut gefüllt?
Ja, ist es. Und man muss auch dazu sagen, es gibt weniger alternative Sportarten als zum Beispiel in Kopenhagen. Also da, wo ich aufgewachsen bin, haben wir Handball und Fußball, manchmal ein bisschen Badminton. Basket ein bisschen, aber eigentlich nur Handball oder Fußball und das war's. So deswegen haben alle das gemacht.
Du bist du, so wie du aufgewachsen bist an der Küste, warst du auch immer viel am Meer, im Wasser und so? Hat das auch eine große Rolle gespielt?
Im Wasser ja. Ich bin auf dem Boot und so bin ich nicht so gut.
Okay.
Da bin ich.
Fühlst du dich nicht wohl oder wieso?
Nee, das ist nicht so meins. Ich weiß nicht. Ich fühle mich da, unwohl ist nicht, dass es mir schlecht geht, aber nee, das ist nicht meins. Ja. Ich bin eher so ein Landmensch.
Aha. Okay. Und was hast du dann so gemacht in deiner Jugend, wenn du gerade nicht, oder hast du die ganze Zeit Sport gemacht?
Handball und Fußball.
Ja.
Ja, nee, das war so. Also das war ein bisschen mit den Freunden gespielt und immer Fußball oder Handball. Das war halt die Möglichkeiten, die es so gab.
Und Fußball auch ambitioniert oder hast du schon relativ schnell gemerkt, dass du ein noch besserer Handballer bist?
Ich habe tatsächlich 2 Jahre nur Fußball gespielt, weil ich große Hoffnung hatte, dass ich da Profi werde.
Okay.
Habe ich dann irgendwann mitgekriegt, das werde ich nicht. Und haben dann gleichzeitig hat meine Kumpels aus der Schule angefangen, eine Mannschaft zu bauen oder zu machen in meiner Heimat. Und da habe ich dann wieder studieren gegangen und wir sind dann richtig gut geworden. Und plötzlich lief es auch mit Handball.
Gab es so ein Fußballidol oder wie bist du drauf gekommen, dass du gern Fußballprofi werden würdest?
Roberto Di Matteo, wenn du den kennst, ein Chelsea-Spieler.
War ja mal bei Schalke Trainer, glaube ich.
Ja, der war auch Manager für Chelsea, wo die Champions League gewonnen haben. Das erste Mal.
Oh ja, da freuen sich jetzt alle Bayern-Fans, wenn du die Geschichte nochmal erzählst.
Nee, das war mein Idol. Deswegen bin ich auch Chelsea-Fan geworden und ich weiß gar nicht wie, aber das war so der große Spieler.
So auf Chelsea kommen wir nachher nochmal zurück. Da kriegen wir noch eine schöne Sprachnachricht zu dem Thema. Den Gedanken kannst du dir schon mal halten. Aber wie bist du genau bei Roberto Di Matteo? Ich kenne den nur genau, als was du sagst, als den Chelsea-Trainer und dann natürlich ein bisschen als den Schalke-Trainer. Da war er nicht so lange. Aber wie war als Spieler habe ich von dem gar kein Bild mehr. Warum bist du genau von dem Fan geworden?
Ich weiß nicht, ich war ja nicht so alt damals und irgendwann hat er ein Tor gemacht in einem FA Cup-Finale oder so etwas. Und da hat er ein Schweißband gehabt und hat den so seine Jubelszene damit, hat den geküsst und ich fand das unglaublich schön. Und dann habe ich mein bester Kumpel damals, er ist dann Gianfranco Sola-Fan geworden und dann waren wir zusammen Chelsea-Fans. Und so war das einfach.
Ach, cool. Okay. Und hast du. Da musst du ja 3-4 Jahre alt gewesen sein, als Dänemark so völlig sensationell Europameister geworden ist. Ne? Eigentlich gar nicht dabei, dann gab es wegen des Krieges eine Disqualifikation von Jugoslawien und dann konnten die Dänen spielen. Hast du das schon bewusst miterlebt oder warst du da noch zu jung?
Nee, ich war so jung, leider. Wenn ich meine deutschen Mitspieler ärgern wollen, dann sage ich immer, dass ich das noch erinnere und dass wir waren so viel besser und so, aber ich habe keine Ahnung davon. Also es ist so, in Dänemark wird das Spiel jedes Jahr am gleichen Datum wird das gezeigt. Und dann freuen wir uns alle wieder, dass wir mal so richtig, richtig, richtig gut waren und den Deutschen geschlagen haben, aber ich kann das leider nicht mehr erinnern.
Ja. Mit Peter Schmeichel im Tor.
Genau,
das
genau.
Sind so die Bilder, an die ich mich erinnere. Weil am Ende war ja nur Zeit, ne, da gab es noch nicht diese Rückpassregel. Da haben die Dänen die letzten 10 Minuten nur noch immer den Ball von Schmeichel zurückgespielt. Ne?
Unfassbar langweilig, aber so ist das.
Aber ey, völlig genau danach wurde sie dann auch abgeschafft. Aber ey, wenn man so sensationell Europameister wird, finde ich, ist alles erlaubt. Das war ja echt ein Riesenmärchen. Was hast du denn eigentlich gespielt als Fußballer? Was für eine Position?
Ich habe offensiv im Mittelfeld angefangen und am Ende war ich Innenverteidiger. Und dann war Schluss.
Ich wollte gerade fragen wegen der Größe. Ne?
Ja, ne, ich war auch mit dem Kopf relativ gut, aber naja.
Das kann man, glaube ich, sogar auf deinem Instagram-Account bewundern, ne? Kopfballstärke hast du dir immer noch beibehalten.
Das,
machst du beim SCM zum Warmmachen ab und an noch ein paar Kopfballtore?
Wir spielen so selten Fußball, leider. Aber nein, ich bin schon einer der besten Fußballer hier, das muss man so sagen.
Okay, und wie, aber ich dachte, alle Handballer spielen zum Aufwärmen immer Fußball. Was macht Benno mit euch zum Aufwärmen?
Ja, wir machen uns gemeinsam warm und dann selten, also manchmal spielen wir ein bisschen, aber relativ selten. Letzte Zeit dürften wir immer einen Tag vor dem Spiel Fußball spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Wenn nicht, dann musst du das rausschneiden.
Darfst alles sagen.
Nee, jetzt mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Fußball gespielt, weil es so gut lief.
Okay. Ach, das ist quasi eure Belohnung. Siehst du, jetzt haben wir wieder so einen kleinen Baustein, wie Benno euch diese Mentalität, diese Siegermentalität eingeimpft hat. Fußball als Belohnung, auch geil.
Ja.
Deine ganze Familie sind aber auch sehr handballverbunden und teilweise auch echt sehr, wie soll man sagen, erfolgreich im Handballbusiness unterwegs gewesen, ne?
Ja, also ich habe eine Mama, die Nationalspielerin war und auch in der Verein, wo ich groß gewachsen bin, also in diese kleine Verein gespielt haben, auch gegen Magdeburg damals, schon richtig lange her, aber die haben da auch europäisch gespielt. Ja.
Ach krass.
Und mein Vater war kurzfristig Trainer. Großer Bruder hat leider Knieverletzung, aber hat auch auf hohem Niveau gespielt und mein kleiner Bruder hat bis vor 5 Jahren auch Handball gespielt. Auch erste Liga, aber irgendwann hat er dann keinen Lust mehr gehabt.
Okay. Ach so, aber alle, also das heißt alle echt auf gutem Level. Ihr seid durch und durch eine richtige Handballerfamilie, wo keiner irgendwie nichts erreicht hat sozusagen.
Wir wollen alle gern Handball spielen, oder Handball gucken oder über Handball reden.
Wie muss ich mir das dann vorstellen? War das auch immer das Top-Thema zu Hause? Also ich weiß nicht, habt ihr beim Abendessen immer darüber geredet und jeder hat erzählt, was er im Handball heute so erreicht und gemacht hat?
Nee, gar nicht. Also erstmal haben wir selten zusammen Abend gegessen, weil wir haben alle auf unterschiedliche Zeitpunkten trainiert. Das hieß, es wurde Essen gemacht und dann kam einer nach Hause und hat gegessen, dann kam der Nächste, hat gegessen und so war das. Das war immer ein Thema, also waren immer sehr sportbegeistert, Handball, Fußball, Tennis, Badminton, also war immer viel los.
Mhm. Und wie war dann so deine Handballerjugend? Also wurde man da schon sehr gut gefördert, weil du gesagt hast, so eine handballverrückte Region, oder war das erst, bist du einfach nur wegen Spaß an der Freude zum Handballtraining gegangen?
Ja, es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, alle haben Handball, also im Winter haben alle Handball gespielt, im Sommer alle Fußball. Und es war ganz normal. Also ich habe einfach Lust gehabt, Handball zu spielen, und bist deswegen dahin gegangen, wie alle anderen.
Und ging das dann, du bist ja, ich glaube, mit aber deinem allerersten Team, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, da musst du mir ein bisschen helfen, du bist auch mal dänischer Jugendmeister geworden, ne? War das noch mit deiner allerersten Mannschaft, oder warst du da schon irgendwie einen Verein weiter?
Nee, das war ein paar Mannschaften, die zusammengegangen sind, weil, wie gesagt, aus der Region gibt es nicht so viele Leute, und viele Jugendliche, ja, die ziehen dann weg ins Internat und sowas. Und dann waren wir nicht genug, dass jeder Verein seine eigene Mannschaft haben konnte. Und dann ist 3 oder 4 Vereine zusammengegangen und haben eine Mannschaft gebaut, und wir sind dann ganz gut geworden.
Und das ist, hat dir das gut getan, so mit der, also mit stärkerer Konkurrenz in einem Team zusammenzuspielen?
Ja, also natürlich, wir haben da, was soll man sagen, wir haben da erstmal aus Spaß angefangen, aber und habe immer aus Spaß gesagt, ja, in 4 Jahren, dann wollen wir Meister werden. Und das haben wir dann auch am Ende geschafft, aber das war ja nicht, weil wir riesengroße Ambitionen hatten. Also wir hatten einfach riesen Spaß, Handball zu trainieren, und wollten unglaublich viel trainieren, weil das waren, also wir waren Mitspieler und Freunde gleichzeitig. So, das kam ganz von alleine, dass wir immer gespielt haben.
Ja, wir haben vorhin schon mal ganz kurz Thema Jugendförderung gehabt, ne? Da schaut ganz Deutschland immer neidisch auch so ein bisschen nach Frankreich, aber ich habe das Gefühl vor allem nach Skandinavien. Hast du das so wahrgenommen? Das heißt immer, dort werden so die individuellen Spieler besser individuell gefördert. Hast du das auch so wahrgenommen in deiner Jugend, oder war das damals noch nicht so arg?
Nee, so habe ich das gar nicht überlegt oder gesehen. Also das Einzige, was ich komisch fand, wo ich herkam, ist, dass mein Sohn erst relativ spät und meine Tochter auch spät mit Handball anfangen konnten. Also wir haben, ich habe mit 2 oder 3 angefangen, und dann haben wir halt quer gespielt, auf kleinerer Tor und sowas.
Mit 2 oder 3 Jahren?
Ja,
also dann, quasi sobald du laufen konntest, hast du
Handball gespielt. Ja, dann hat man einen Ball gekriegt, und dann hat man da, also das war ja kein richtiger Handball, aber das stand 2 Tore, und du hast dann quer über das Feld gespielt. Und das hat mich dann gewundert, dass wir das nicht hier hatten. Aber naja, jeder Land hat ja seine eigene Kultur, und das ist auch okay so. Und ich glaube auch nicht, dass das ausmacht, ob man Weltstar oder nicht wird.
Aber naja, vielleicht doch. Vielleicht warst du den allen deutschen Torhütern 4 Jahre voraus, die du früher angefangen hast.
Vielleicht.
Wobei, ich habe hier auch schon so viele gehabt, die sind erst so mit 12, 13 richtig zum Handball gekommen. Ja. Insofern hast du wahrscheinlich recht, dass das gar nicht. Aber spannend zu hören, weil ich glaube auch, ich habe auch gefühlt so früh angefangen, wie es halt eine Mannschaft für mich gab. Und ich glaube, ich war da aber 7 oder so.
Ja, genau.
Also ich war schon deutlich, deutlich älter als so ein ganz kleines Kind. Spannend. Und du bist dann wann in etwa Profi geworden? Wie alt warst du, wo du dann so den Übergang in die Herren? War das direkt so mit 18, 19, oder hat es ein bisschen länger gedauert?
Nee, also mit 17 habe ich einen Vertrag gemacht, erstes Mal. Und dann mit 18 dann in die Männer gegangen, in meinen Heimatverein, da 1 Jahr gespielt und dann nach Aalborg gewechselt mit 19.
Ah, okay. Oh, ja. Da war es ja schon. Und Aalborg war ja damals schon, nehme ich an, die Top-Adresse? Oder wie war? Weil derzeit gab es, glaube ich, auch gerade Kopenhagen, die sehr stark waren. Ne? War
also nicht AG Kopenhagen, die kam erst ein bisschen später, 2 Jahre später, aber Aalborg war so, die wollten ganz mit nach oben spielen und haben da, so, da wo ich kam, haben die richtig viele Spieler geholt. Christian Schelling, Henrik Möllgaard, Jonas Laholm, also wirklich viele Spieler geholt, und wir sind auch da in mein 2. Jahr dort Meister geworden. Das war eine schöne Zeit.
Und dort bist du ja auch dann das erste Mal dänischer Meister geworden, ne? Also im Seniorenbereich. Ja,
das war bis jetzt der einzige Mal.
Stimmt. Ja gut, muss ich ja nur noch 3 Monate gedulden. Dann bist du es mal wieder. Ja. Sag ich jetzt einfach mal so. So, ich habe ja leicht reden. Und dort in Aalborg warst du, ich weiß nicht, musstest du dich langsam rankämpfen in die Mannschaft oder warst du so ein Senkrechtstarter? Wie bist du angekommen im Herrenbereich?
Ich war ja also relativ jung und hatte eben meine Nationalmannschaft Debüt gemacht und der Co-Trainer von der Nationalmannschaft war Trainer in Aalborg da und hat mich da geholt und hat große Vertrauen in mich gezeigt. Aber ich bin gekommen und da war Søren Rasmussen da, der war auch mal in Flensburg, hat dort gespielt. Mhm. Und der war da Legende, der hat viele Jahre da gespielt und klar, das war dann einfacher für mich, weil ich stand so ein bisschen im Hintergrund und er hat die große Verantwortung und ich konnte mich so langsam rantasten. Und das war eigentlich ein schönes Gefühl und wir haben da ein paar gute Saisons zusammen gehabt.
Mhm. Warum ging es dann weg von Aalborg nach 3 Jahren? Da bist du dann zu Silkeborg gewechselt.
Ja, also der Verein war so der Zeit, wo ich kam, zusammen mit der Fußball. Und dann kam die Finanzkrise und Fußball wollte dann raus und weg von Handball. Und dann wusste man nicht so richtig, wie es weiterging. Und dann kam Silkeborg und hat mich überzeugt und dann haben wir gesagt, okay, dann ziehe ich nach Silkeborg, weil ich wusste nicht so richtig, wie es in Aalborg weiterging und hat doch ganz gut funktioniert da in Aalborg, ja, aber wusste man ja nicht damals und ich war auch zufrieden mit meinem Wechsel dahin und ja, so ist es manchmal im Leben, dann trifft man eine Entscheidung und weiß nie, ob das richtig oder falsch ist, aber ich bin immer noch zufrieden mit das, was ich gemacht habe. Mhm.
Und da ist ja auch das bis heute das Top-Gespann im dänischen Tor entstanden mit Niklas Landin zusammen, ne?
Ja, da habe ich dann ein Jahr zusammen mit ihm gespielt und das war nicht immer einfach. Aber
weil? Zu wenig Spielzeit?
Ja, der war einfach gut. Also der war ja, also wo ich unterschrieben habe, war er noch nicht der Weltstar. Dann kam eine internationale Turnier. Und dann hat er überragend gespielt und hat einfach seitdem nicht mehr aufgehört, gut zu halten. Also das war Wahnsinn. Und ja, das war ein hartes Jahr, aber auch, also ich habe viel gelernt, vor allem mental so. Und das war auch war eine gute Ballast, obwohl das zu der Zeit ein richtig hartes Jahr war.
War hart für dich, weil du einfach nicht vorbeigekommen bist und dich immer hinten anstellen
musstest? Ja, also weniger Vertrauen, weil klar, wenn es eng wurde, dann müsste Niklas spielen, weil er richtig gut war. Und wenn ein paar Bälle reingeht, dann müsste ich auch schnell wieder auf der Bank. So war es einfach.
Du kriegst kaum zweite Chancen, ne? Ja. Also du musst direkt Weltklasse halten, sonst sitzt du wieder so ungefähr.
Und so ist es. Und so, so ist es manchmal. Da muss man durch.
Was hast du da für dich gelernt? Hast du da vielleicht auch so ein bisschen mentale Härte mitgenommen oder was konntest du für dich aus der Zeit?
Ja, da bin ich das erste Mal zum Mentaltrainer gegangen, mit dem ich immer noch Kontakt habe ab und zu. Und ja, dann lernt man halt so Sachen, wie man sich entwickelt, was man mitnimmt, ein paar Sachen wegzublenden, also wo man keinen Fokus drauf haben darf. Und ich finde, da hat man habe ich als Spieler, aber auch als Mensch viel gelernt, was man so später mitnehmen kann, weil so eine schwierige Phase kommt immer wieder. Das kann immer wieder passieren.
Ja, klar. Wenn Sport nur nach oben gehen würde, ne? Ist schön, wenn es mal so läuft.
Schön, aber
aber das ist nicht realistisch. Da muss man hart verarbeiten, dass es auch mal die guten Zeiten gibt. Wie hast du dann auf Niklas geguckt? Habt ihr trotzdem gut verstanden oder warst du auch irgendwie, ist man dann sauer, weil man merkt, ey, der macht mir ja alles kaputt hier, ich komme nicht dran?
Nee, also wir waren davor gute Freunde, wir sind immer noch gute Freunde. Also ich nehme ihm das gar nicht übel, dass er gut ist. Er kann ja nichts dafür. Ich fand es damals, also da habe ich wirklich versucht zu sagen, okay, dann muss ich halt probieren, jeden Tag besser als ihm im Training zu sein. Und das war halt ein riesen Motivationsfaktor. Weil dann bist du nie ohne Motivation zum Training gekommen. Ich habe immer Lust zu zeigen, dass ich spielen müsste. Und so habe ich das halt genommen und versucht, das so zu entwickeln.
Wir hören mal kurz rein, denn wir haben Niklas Landin mal gebeten, dass er uns was schickt zu dir und wir hören einfach mal. Ist auch eine kleine Spitze drin, da müssen wir dann gleich noch drüber sprechen. Da kommen wir nochmal aufs Fußballthema zurück.
Hallo Jannik, hallo Schmiso. Schön, dass ihr auch Zeit gefunden habt, ein bisschen mit Jannik zu reden, weil das war eigentlich mein Vorschlag, meine ich, damals vor ungefähr 350 Tagen. Aber jetzt ist es soweit und ja, leider stehst du ein bisschen vor in der Tabelle, aber ja, Hut ab für die Saison, was ihr bisher gemacht habt. Lange hat der Bundesliga nicht so einen extremen Spitzenreiter gesehen. Ihr habt wirklich extrem gut gespielt, das habt ihr von Anfang an mit Superclub und in der Bundesliga und jetzt auch in der European League. Wir probieren alles dafür, dass es nicht zu einfach wird am Ende, aber sehen wir, wie das rausläuft. Aber ja, nochmal Hut ab für die Saison, was ihr bisher gemacht habt. Gott sei Dank ist Chelsea immer noch ein bisschen hinter Liverpool. So, das ist der einzigste kleine Punkt, was sich jetzt gerade setzen könnten. Und ja, vielleicht hat Jannik auch nicht die farbige Brille an in diesem Podcast, so auch ein bisschen vor sein eigenes sehen kann oder reden kann. Das ist manchmal das Problem, dass diese Brille zu viel Jannik Krähenfarbig wird. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit im Podcast und dann sehen wir uns ja vielleicht hier bald in Magdeburg und da probieren wir ja was zu kriegen. Alles gut und schönen Tag noch. Ciao.
Vielen, vielen Dank an Niklas Landin. Jannik, das musst du uns mal kurz erklären. Was meint er mit der Jannik Krähen gefärbten Brille? Heißt das sowas wie, du hast immer deine eigene Wahrheit? Oder ich
bin nicht ganz sicher. Also ich finde ja, das ist die allgemeine Wahrheit. Aber ich höre leider von vielen, dass ich ab und zu nicht, was soll man sagen, komplett neutral bin.
Oh Wunder! Ja. Bist du, glaube ich, der einzige Mensch, dem das so geht.
Ja, glaube ich auch. Nee, ich weiß gar nicht, warum, Niklas, finde ich, habe so farbige Brille an. Also ich finde eigentlich, wir haben ganz gute Gespräche und am Ende sind wir uns eigentlich auch oft einig, dass ich recht habe und dann ist alles eigentlich gut. Also ich hätte ihn jetzt echt gern dabei gehabt, damit ich direkt kontern konnte, aber naja,
das ist so. Oh, vielleicht kriegen wir das irgendwann nochmal hin, ja, aber genau, ja. Er war schon, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor ein, zwei Jahren war er mal hier, genau, und er hat dich damals vorgeschlagen, ich erinnere mich auch so, aber er wird es besser wissen, wenn er das sagt, war es bestimmt so. Vielleicht bringen wir euch irgendwann nochmal zusammen, dass ihr on-air die Streitigkeiten austragen könnt. Und Chelsea, Liverpool, also er ist Liverpool-Fan und da foppt ihr euch immer gegenseitig.
Ja, der ist ja nur Liverpool-Fan, wenn es gut läuft. Also da ist, da war jetzt mehrere Jahre hat man gar nichts von ihnen gehört und dann plötzlich haben die wieder eine gute Mannschaft zusammengebaut und dann, oh, ich bin Liverpool-Fan. Also das.
Ist das so?
Ja, jetzt sage ich wieder die Wahrheit. So sehe ich das.
Okay, aber das ist die Krähen-Wahrheit.
Genau,
wir müssten genau Klären, ob es auch noch eine Landin-Wahrheit dazu gibt. Der würde sicher behaupten, dass er schon immer und die Hard Liverpool-Fan ist.
Ja, naja, es kann auch sein, dass er einfach nicht das proklamieren will, wenn die schlecht spielen. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich ein paar Jahre gar nicht gehört habe, dass er Liverpool supportet.
Ja, jetzt hat er natürlich, man weiß es, in dem Meisterschaftskampf ist unfassbar spannend. Guckst du, kommst du regelmäßig dazu, Premier League zu gucken? Guckst du alle Chelsea-Spiele noch?
Also alles schaffe ich ja leider nicht, weil wir auch ab und zu selber ein bisschen spielen müssen.
Aber ja klar, und das überschneidet sich sehr oft.
Ja, aber ich gucke halt das, was ich kann. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich stehe und schreie, aber ich bin schon emotional, wenn die spielen und habe zum Glück auch ein paar Mal erlebt, im Stadion zu sein und das macht dann was ganz anderes mit dem.
Ach geil.
Wenn man da
Stamford Bridge.
Oh, ja, da einmal und dann immer, wenn die in Dänemark waren, habe ich die da auch gesehen. Also das macht schon was mit einer, wenn man da steht und vielleicht ein Bier trinken darf und so, das ist dann richtig schön.
Wie findest du, was Thomas Tuchel dort gemacht hat?
Ich finde, er macht das überragend. Und er kommt halt, also jetzt zur Zeit haben die ja Probleme wegen der russischen Besitzer oder wie man das nennt, der Chef da.
Abramowitsch ist jetzt sanktioniert und die haben total viele Einschränkungen und so, dürfen keine Trikots verkaufen, dürfen keine Tickets verkaufen und so. Das wird sehr spannend, wie die das überhaupt wieder hinkriegen.
Und da muss man halt sagen, da kommt Tuchel als der große Gewinner aus, weil er macht das mit einem lächelnden Gesicht. Jetzt hat er vorgeschlagen, dass er selber die Mannschaft nach Lille fährt zur Champions League-Spiel. Also man muss einfach sagen, Hut ab, was er da leistet. Also das ist nicht kein einfacher Verein zu sein. Ja. Aber der macht das sehr, sehr, sehr gut. Und ist auch sehr beliebt von der ganzen Chelsea-Fanbase.
Ja. Also die dürfen gerade nur 20.000 Euro pro Auswärtsfahrt ausgeben, was erstmal sehr viel klingt, aber wenn man sich überlegt, das sind 30 Spieler und dann fährt noch ein Staff mit und so, dann wird das schnell eng, wenn man dann ein Hotel organisieren muss und einen Flug und so. Mhm. Deswegen, aber gegen Lille haben sie ja im Hinspiel 2-0 gespielt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das schaffen, da eine Runde weiterzukommen, egal wie sie dann genau anreisen. Hast du noch einen Lieblingsspieler jetzt aktuell in der Chelsea-Mannschaft?
Also ich war ja lange Frank Lampard-Fan und das tat dann natürlich weh, wo er dann gekündigt wurde.
Aber er war als Trainer auch nicht so gut, oder?
Es war ja ein schwieriges Jahr. Also die hatten ja diese Transferband, durften keine Spieler holen und er hat es doch geschafft, ganz gute Leistungen zu bringen. Aber naja, am Ende war er nicht gut genug, so war es einfach. Jetzt würde ich sagen, ich finde Toni Rüdiger unglaublich geil. Mason Mount natürlich, richtige Chelsea-Spieler.
Ja, das finde ich auch ein Riesenkicker. Ne? Ja. Und vor allem, der ist ja noch so jung, der können wir uns noch auf 10 Jahre. Das ist ja auch so ein bisschen der Lampard-Erbe, oder?
Genau. Hat so ein bisschen genau. Und so sehe ich mich halt auch, wenn ich Fußball spiele. Da bin ich auch so Mittelfeld, ja, kann Chancen kreieren, kann Tor machen.
Wie ein Spiegelbild. Das ist ein Satz, ey. Mason Mount, Frank Lampard. So sehe ich mich auch, wenn ich Fußball spiele. Jetzt verstehe ich, was Niklas Jardin mit der Yannick-Green-Brille meinte. Jetzt hast du es uns noch einmal, besser hättest du es nicht erklären
können. Na, du hast mich ja nicht Fußball spielen sehen. Du weißt nicht, ob es stimmt oder nicht.
Das stimmt. Mir kannst du eigentlich alles erzählen. Ja. Aber ich habe nur die Vermutung, wenn du wirklich so gut wärst wie Frank Lampard, dass du dann vielleicht doch Fußballprofi geworden wärst.
Ja, ich weiß
nicht. Das ist nur meine Überlegung.
Die Scouting damals in Dänemark war richtig schlecht. Die haben meine Qualitäten nicht gesehen.
Ah, herrlich, ey. Ach Gott. Sag mal, ihr habt ja, Niklas Landin und du, ihr habt ja so ein Torwartcamp zusammen, ne? Was hat es damit auf sich?
Ja, das haben wir mal gemacht. Wir haben das seit Corona nicht mehr gemacht, leider. Und ich weiß auch nicht, ob wir das wieder machen, aber naja, wir haben ein gemeinsamer Kumpel von uns hat gefragt, ob er das nicht organisieren sollte und dann sollten wir da als Trainer stehen und haben wir gesagt, okay, warum nicht? Probieren wir. Und das hat riesen Spaß gemacht. Das war wirklich lustig, aber leider waren die Sommerpausen immer kürzer und wir haben ja auch beide Frau und Kinder und wir wollen auch gerne ein bisschen Zeit mit denen verbringen, also ja. Sind wir leider nicht mehr dazugekommen, aber wer weiß, vielleicht irgendwann in der Zukunft haben wir wieder die Möglichkeit.
Aber gut, du willst ja noch mindestens 10 Jahre spielen. Insofern müssen sich leider die Kids noch ein bisschen gedulden, bis du dann so richtig freie Sommer hast.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ne? Scheiße, habe ich vergessen.
Wäre das vielleicht was für dich? Torwarttrainer nach der Karriere oder du hast ja BWL studiert in Aalborg auch. Hast du schon irgendwie so eine Idee, was du gern machen würdest? Also wir wünschen dir natürlich erstmal, dass die Karriere wirklich noch so lang geht, wie du halt Bock hast, aber hast du schon irgendeine Idee, in welche Richtung das gehen könnte?
Also ich kann mir gut vorstellen, Torwarttrainer zu sein. Ich habe mich schon viele Gedanken darüber gemacht und wie ich finde, man soll trainieren und hole mich auch Erfahrungen von all den Trainern, die ich habe. Kann ich. Ich glaube aber, wenn ich irgendwann mit Handball fertig bin, dann brauche ich erst ein paar Jahre, wo ich selber über meine Wochenenden entscheiden, was ich da machen will.
Ja, das verstehe ich gut.
Aber wer weiß, es kann ja auch sein, dass ich dann sage, jetzt bin ich Trainer, jetzt will ich den Adrenalin wieder haben, dann als Trainer, aber so wer weiß. Aber ich kann mich schon vorstellen, da etwas mit Handball zu tun zu haben, weil ich finde, es macht so viel Spaß.
Ja, und das ist geil. Das merkt man dir auch an, wenn du so drüber sprichst, wie sehr, was dir dieser Sport gibt und was du diesem Sport gibst. Und Torwarttrainer, ich meine, gefühlt jeder, der die Möglichkeit hat, in der Bundesliga, habe ich das Gefühl, holt sich auch einen Torwarttrainer. Ne? Wetzlar macht das schon seit Jahren, aber gefühlt, wenn es irgendwie geht, will jeder einen Spezialisten für die Torhüter haben. Also ist ja eine gefragte Position.
Ja, also die meisten haben auf jeden Fall einer, der ab und zu da ist. Also es gibt nicht viele Mannschaften, die jeden Tag einer dabei haben, aber man merkt schon, dass es große Fokus hat für viele Vereine, was ja auch gut ist, weil man muss ja nicht nur mit der ersten Mannschaft arbeiten, man kann ja auch mit den jungen Torhütern arbeiten. Ja, genau. Und ich finde, dass total richtig zu machen. Jetzt habe ich vielleicht wieder die Brille an, aber ich kann nicht verstehen, wenn man das nicht macht. Aber das soll jeder Verein ja selber entscheiden. Aber wenn ich Geschäftsführer wäre, dann hätte der Verein auf jeden Fall einen Torwarttrainer.
Gäbe es überall Torwarttrainer, völlig zurück. Aber ich meine, das ist ja auch, also wenn, was ja viele sagen, ne, wenn eine Position, es bleibt immer ein Mannschaftssport, aber wenn eine Position irgendwie doch dir das Spiel sehr verändern kann, ist es halt, wenn der Torwart herausragend oder gar nichts hält. Ne? Das merkt man immer wieder, dass das Spieler entscheidet, wenn man es nur auf eine Person runterbricht.
Ja, und das ist halt das Schöne am Torwartspiel. Also du kannst nach dem Spiel, kannst du immer ganz klar sehen, war das gut oder schlecht. Also du kannst einfach die Anzahl von Paraden oder die Prozent von Paraden messen und dann siehst du das.
Ist das so? Ist das fair für dich, wenn man das so, weil ich meine, muss man ja auch nochmal unterscheiden, waren das alles freie Würfe von 6 Meter oder waren die alle aus 12 Metern mit Block? Aber würdest
also ich
du
finde,
trotzdem sagen, Torhüter messen sich in Paraden?
Nee, das war so allgemein. Also ich finde das viel zu einfach, das so zu sagen. Aber das ist so ein einfacher Maßstab, dass du sagst, okay, ich gucke mal schnell rein, das Mannschaft hat verloren, okay, Torwart nur 2 Paraden, okay, deswegen. Aber so einfach ist es nie.
Mache ich eigentlich regelmäßig. Jetzt, wo du sagst, mache ich ständig
Und dann guckst du dir das Spiel an und dann hat er vielleicht 10 Bälle gehalten, wo dann Freiwurf gepfiffen wurde danach.
Ja.
Und dann denkst du, der hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, warum steht da so eine Quote? Und das ist manchmal ein bisschen hart, aber so ist das Leben halt, dass man kann nicht alles gerecht werden, aber so ist es als Torwart. Manchmal wirst du ja auch 10-mal im Bauch getroffen und die sagen nach dem Spiel, du hast der geilste Spieler aller Seiten gemacht. Also es geht in beide Richtungen.
Gleicht sich dann irgendwann aus über die ganze Karriere wahrscheinlich.
Ne? Über die ganze Karriere, ja, hoffentlich. Ja. Hoffentlich.
Ja. Ist für mich jeden Sommer das Gleiche, wenn ich mir denke, wenn ich in Italien oder Spanien bin, boah. Ich würde gern zumindest mal einfach einen Kaffee oder ein kleines Gebäck in der Landessprache bestellen können. Dann stehe ich da immer wie so ein Otto und muss es auf Englisch versuchen. Aber ich weiß, wie ich das jetzt endlich mal angehen kann. Mit Bubble. Das ist eine App, mit der funktioniert das einfach, das Sprachenlernen. Gibt so die klassischen europäischen Sprachen, sage ich jetzt einfach mal, 14 Stück sind mit drin. Das sind kurze, schöne Lektionen in der App. Also die passen auch rein, wenn ihr nur am Abend ein bisschen Zeit habt oder so. Sind aber nicht nur so Lektionen wie die, sondern ihr könnt die Sprache lernen, ehrlich gesagt, wie es euch halt so passt. Gibt Podcasts, gibt Spiele, all das hilft euch. Und was ich besonders cool finde, es sind alltagsnahe Dialoge. Also da lernst du halt einfach im Zweifel wirklich, wie bestelle ich denn in Italien einen Espresso? Und das Handy oder wo auch immer ihr es drauf benutzt, hat ja eine Spracherkennungsfunktion über die Bubble-App. Und da sagt ihr das Handy dann auch gleich, ja, das hast du jetzt schon gut ausgesprochen und das eben nicht so. Und für euch, das ist ein Hammerrabatt. 6 Monate bucht ihr und 6 Monate kriegt ihr vom Bubble nochmal obendrauf. Auf gut Deutsch ein ganzes Jahr Sprache lernen und nur ein halbes zahlen. Auf bubble.com/audio, da findet ihr alles. Und ganz wichtig ist der Code für eure 6 Monate for free, HARZ, H-A-R-Z. Wird für euch easy sein, wenn ihr diesen Podcast hört. Könnt ihr auf bubble.com/audio einlösen bis 31. Mai diesen Jahres. Ja, und dann seid ihr safe für den nächsten Sommerurlaub. Und ich auch. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Hast du irgendwie einen Tipp für Nachwuchstorhüter oder Torhüterinnen, wo du sagen könntest, Jungs und Mädels, das kann ich euch aus meiner Erfahrung mitgeben, das ist wichtig für einen guten Torwart?
Das wird jetzt so altschlau oder was sagt man auf Deutsch? Also ich sitze jetzt als alter Opa und sage, ja, ihr müsst immer so machen. Aber ich finde, wenn man immer, also wenn Leute was helfen will oder was sagt, soll man immer überlegen, ob es was bringt. Also ich habe auch Torwarttrainer gehabt, wo ich denke, spinnst du? Also das macht keinen Sinn, was du sagst, aber man soll immer überlegen, ob das vielleicht etwas für ihn bringen kann, damit man seinen eigenen Stil entwickeln kann. Und soll nie sagen, nee, das will ich einfach nicht. Erstmal die Sachen ausprobieren im Training und dann spürt man ganz schnell, ob das richtig oder falsch ist. Und dann kann man ja sagen, aber nee, das will ich nicht oder das will ich nicht. Ja, danke.
Genau. Also ausprobieren und seinen eigenen Weg finden. Also das fand ich jetzt total gut verständlich.
Ja. Gut.
Also du, keine Sorge, du bist kein alter Oberlehrer. Außerdem, ich habe dich ja gefragt, ne? Wenn du jetzt ungefragt gesagt hättest, ich wollte da noch was loswerden, dann wäre es was anderes. Yannick, wenn wir nochmal zurückspringen dem Torwartgespann, da waren wir vorhin noch mit Niklas zusammen in Silkeborg. Er ist ja 2012 zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und du bist ja dann noch 2 Jahre bei Silkeborg geblieben. Warst du dann aber die klare Nummer 1? War das die Zeit, wo du dann dich richtig freispielen konntest? Oder wie ist es für dich gelaufen, nachdem er weg war?
Nee, dann habe ich, dann war ich Nummer 1. Also nicht so, dass ich 90% gespielt habe, aber ich habe den größten Teil gespielt. Ich habe da mit Danis Sitjan zusammengespielt. Da war auch kurz in Flensburg. Und wir haben auch da einen ganz guten Gespann gehabt und haben das ganz gut gemacht. Und ich finde, ich habe mich da richtig entwickelt in der Zeit.
Mhm, mhm. Und 2014 dann der Schritt nach Magdeburg, wo du ja jetzt wirklich 8 Jahre, offensichtlich hast du dich sehr wohl gefühlt, haben wir vorhin schon drüber geredet. Wie war das? Also auch wenn der Weg jetzt nicht ultra weit ist, du bist ja nicht irgendwie nach Amerika gegangen oder so. Und ich glaube, Deutschland, Dänemark ist sich ja kulturell schon auch relativ nah. Trotzdem, hattest du Respekt vor dem Schritt? Du warst ja jetzt auch noch nicht irgendwie 30, sondern immer noch ein junger Kerl.
Ja, also erstmal, es war ja so, dass ich eigentlich einen Vertrag mit Atletico Madrid damals unterschrieben hatte. Die sind dann insolvent gegangen. Also das habe ich ganz am Anfang in meine... Okay. Also vor sehr, sehr langer Zeit. Und dann sind die insolvent gegangen und dann haben wir halt überlegt, okay, was machen wir dann? Und dann kam Magdeburg und ich bin hierher gefahren und habe die Spiele sehen gegen Wetzlar, wo die verloren haben zu Hause. Aber trotzdem bin ich da rausgegangen und habe gesagt, das ist irgendwas hier ist richtig geil. Also das ist eine geile Halle, geile Stimmung. Ich habe gute Gespräche mit, damals war Frank Carstens Trainer und Geschäftsführer Marc Schmidt.
Heutiger Minden-Trainer.
Ja, ich habe mit die beide super Gespräche gehabt und die hatten wirklich Visionen und die wollten was erreichen. Und da habe ich eigentlich gesagt, okay, das ist genau was für mich. Zur gleichen Zeit ist dann auch Jakob Baggerstedt hier hingewechselt und wir haben dann auch zusammen gesprochen und wir waren uns beide einig, dass diese Verein ist richtig cool.
Ja, und dann war der damals schon so ein überragender, emotionaler Abwehrleader, wie das heute in Göppingen ist?
Ja, das war eigentlich immer. Auf dem Feld, Training, Kabine, der ist immer laut, du hörst ihn immer und der ist immer da. Das ist ein richtig guter Typ.
Also wusstest du auch gleich, okay, in der Abwehr, wo der mitspielt, da stehe ich auch hinter einer guten Abwehr. Das kann ich guten Gewissens machen, wenn ich dann nach Magdeburg gehe.
Ja, sagen wir es so.
Ja, sehr schön. Und dann, also du, das ist, du hast direkt gespürt, dass da was passt. Wie gut bist du dann angekommen in Magdeburg? War es schon ein Sprung von der dänischen Liga her?
Ja, das war natürlich eine andere Welt, also neue Sprache, neue Kultur, obwohl Magdeburg nicht so weit von Dänemark ist, ist es trotzdem etwas anderes. Und in Dänemark damals hatte ich ein paar Jahre Liga gespielt, also ich hatte schon einen Namen, aber hier in Deutschland noch nicht. Und das müsste man sich dann alles erarbeiten, aber das hat riesen Spaß gemacht. Dazu müssen wir auch sagen, wir haben mein erstes Jahr hier, waren wir plötzlich Vierter. Am Ende. Wir haben Pokalfinale dann verloren, aber zum Pokalfinale gekommen. Also das war ein richtig gutes Jahr und das hat natürlich auch geholfen.
Ja, du bist eigentlich so in die, wie soll man sagen, so in diese Wiederauferstehungszeit reingekommen, ne? Wo Magdeburg nach vielen Jahren eher so im Mittelfeld auf einmal echt wieder dran war, in deinem zweiten Jahr direkt Pokal gewonnen, dann auch wieder in der Liga zumindest Tendenz nach oben so gehabt. Ja. Du guckst fast ein bisschen kritisch.
Also das zweite Jahr war ja echt...
Ja, das war in der Liga schlecht, jetzt, hast du vorhin erzählt. Ne?
Ja, das war kein gutes Jahr für uns. Also wir haben viele, viele Verletzte und war Unruhe und dann neue Trainer und war schwierig. Also da hat der Pokalsieg hat uns wirklich gerettet. Das hat so die Moral ein bisschen nach oben gebracht. Und ich finde auch, habe so ein bisschen den Push gemacht, in welche Richtung wir seit dann gegangen sind.
Ja. Du kamst ja auch, also hat dir die Nationalmannschaft, du kamst als Silbermedaillengewinner bei der von der EM nach Deutschland mit Niklas auch zusammen. Hat dir die Nationalmannschaft so ein bisschen mehr, du hast schon gesagt, aus der dänischen Liga kannte man dich vielleicht noch so. Hilft das da, dass man zumindest sagt, ey, aber hier, dänischer Nationalkeeper?
Natürlich hilft das. Also das mittlerweile ist die dänische Nationalmannschaft so gut, dass das ein Qualitätsstempel ist, wenn man dabei ist. So ist es ja einfach. Und es war auch damals schon so, obwohl natürlich Niklas die größte Aufmerksamkeit hatte, gekriegt hatte, weil, ja, weil er größte Spielanteil hatte. Aber natürlich hilft das in die Entwicklung. Und ich glaube auch, die Vereine sagen, okay, wenn der gut genug ist für die dänische Nationalmannschaft, dann ist er vielleicht auch gut genug, um hier zu spielen. So natürlich schon, hat das geholfen.
Ja, manchmal ist es so einfach, ne?
Ja.
Ja, so denken Menschen. Du hast inzwischen, du hast ja auch ganz jung angefangen, ne? Mit 19 hast du schon in der Nationalmannschaft debütiert.
Ja, also damals gab es ja A und B Nationalmannschaft. Also B war so unter 25.
Ja. Mhm.
Und da habe ich dann mein Debüt gemacht. Und für die richtige Nationalmannschaft weiß ich gar nicht mehr, wenn man richtig sagen kann. Also das war ja ein offizielles Spiel, aber das war ja halt mit diese junge Mannschaft. Aber ich habe immer, also ich bin, um zu Niklas zurückzukommen, ich habe immer so ihm gesagt, ich habe mein Debüt vor dir gemacht. Und dann kann er nichts mehr sagen.
Sehr cool.
Er hat 100 Spiele und viele Medaillen mehr als ich, aber ich habe mein Debüt vor ihm gemacht.
Was macht ihn eigentlich aus deiner Sicht? Du hast vorhin schon gesagt, er hat dann einmal angefangen zu halten und nie wieder aufgehört. Was würdest du sagen? Was macht Niklas Landin so gut und vielleicht auch besser als gefühlt alle anderen in manchen Zeiten?
Also erstens hat er einen unglaublichen Technik, finde ich. Es sieht so leicht aus, wenn er ein Tor steht. Dazu ist er riesengroß. Also wenn man neben ihm steht, man denkt, du kommst nicht rüber, du kommst nicht rum. Also und wenn die zwei Sachen dann zusammenpassen, dazu hat er eine, also der ist schnell, der ist aber nicht der allerschnellste, dafür hat er aber einen unglaublichen Timing. Das sagen auch viele Schützen, wenn die gegen ihn werfen, die denken, da ist eine Lücke, aber er weiß genau, wo die Lücke ist und dann macht er die zu, genau im richtigen Moment. Da hat er einfach ein fantastisches Gefühl für.
Ja. Vor allem von außen, ne? Von außen hat man immer das Gefühl, boah, der Winkel ist so groß, der ist jetzt drin und dann hat er den Ball. Wie auch immer das immer funktioniert,
geht so groß, schnell. Der ist so groß, das ist nervig.
Der Daniel Rebmann war in der, ich weiß gar nicht, vorletzten Folge, glaube ich, hier, der hat gesagt, wenn er sich den Niklas Landin anguckt, das sieht für ihn fast aus wie Ballett.
Ja.
Würdest du da auch mitgehen? Die Ballerina?
Also jetzt habe ich ihn tanzen sehen und das ist kein Ballett.
Okay.
Aber
wo hast du ihn schon, tanzen was sehen?
Nein, wir haben ja ein paar Mal zusammen gefeiert und also der ist der ist nicht der schlechteste Tanzer aller Zeiten, aber so 2 Meter Beine so bewegen ist nicht immer einfach, sieht man.
Das stimmt, ja. Wobei, Pascal Hens hat Let's Dance gewonnen in Deutschland, ne? Der
das
ist ja noch größer,
das also scheint zu gehen. Da ziehe ich auch meinen Hut, also das ist wirklich stark.
Wenn man oder mit dem
erstmal gut Handball spielen und dann auch gut tanzen, das schaffen nicht alle.
Ja. Pommes ist ein Alleskönner. Aber du hast vorhin gesagt, du warst ja auch brutal erfolgreich mit Dänemark, ne? Weil du jetzt gesagt hast, Niklas hat noch mehr Spiele und du hast auch weit über 100 Spiele. Du hast die Goldmedaille gewonnen 2016. Für mich das Eindrucksvollste war WM 2019, wie ihr da durchs ganze Turnier gefegt seid. Das war einfach irre. Was ist für dich so? Ist das Olympia und die Weltmeisterschaft zu Hause zu gewinnen? Waren das so die zwei größten? Oder was bleibt bei dir vor allem aus deiner Nationalmannschaftskarriere bisher?
Also Olympia war riesengroß, aber es kann sich nicht mit der Weltmeisterschaft vergleichen. Also das war bis jetzt der absolute Höhepunkt. Diese Euphorie in ganz Dänemark, 30 Tage lang. Und dann so zu spielen, jedes Spiel so zu dominieren, so zu gewinnen, das war abenteuerlich. Also das war einfach Wahnsinn.
Ja. Wie habt ihr da eigentlich gar keinen Druck wahrgenommen? Weil 2007, weiß ich noch, als das in Deutschland so ähnlich war, das ging ja total stotterig los und dann irgendwann waren sie in einem Rausch. Aber ihr seid ja von Anfang bis Ende habt ihr dieses Turnier komplett dominiert. Habt ihr nie euch mal Sorgen gemacht, was passiert, wenn ihr diese Heim-WM nicht gewinnt, auf die alle so hingefiebert haben?
Also ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Simmer-Kollege vor der, ich glaube in der Hauptrunde spielen wir gegen Schweden und wenn wir das verlieren, dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit rauszufliegen. Dann haben wir gesagt, wenn das jetzt passiert, weil bis dahin hatten wir auch sehr gut gespielt, und wenn das jetzt passiert, das wäre, also das will man sich gar nicht vorstellen, wie das wird. Und das haben wir dann auch gewonnen und dann war alles gut und dann saßen wir wieder vor der Finale und haben gesagt, ey, jetzt haben wir so ein geiles Turnier gespielt, wenn wir jetzt gegen die scheiß Norweger verlieren, also dann kotzen wir. Aber naja, man muss einfach sagen, wir haben einen richtig guten Weg gefunden, von Anspannung, von frei, sich frei zu fühlen, von Spaß zu haben, war einen guten Weg.
Ja. Ist das so ein bisschen, weil du gerade, meinst du natürlich nicht so, aber scheiß Norweger in Anführungszeichen, ist da so eine Rivalität eigentlich unter den Skandinaviern? Ich weiß noch, also ich zum Beispiel, ich mag die Holländer total, deswegen verstehe ich das gar nicht. Ich weiß, bei den Älteren ist so im Fußball Holland, Deutschland, das ist ja eine ewige Rivalität zum Beispiel, genauso Deutschland, England, die verstehe ich sogar schon ein bisschen mehr. Mit wem habt ihr das im Handball? Sind das so die anderen Skandinavier oder bei wem sagt man so, oh, der ungeliebte Nachbar?
Also mit Norwegen definitiv. Es ist ja so, dass fast alle Norweger auch irgendwann in Dänemark gespielt haben. Fast die ganze Mannschaft da. Das heißt, man kennt sich. Wir spielen jedes Jahr diese Golden League. Das heißt, wir spielen ein paar Mal gegen die. Dann kommt die große Turnier, da spielt man auch gegen die. Und man will einfach nicht gegen Norwegen verlieren. Egal, ob das Testspiel ist oder ob das 2 Uhr nachts oder was das ist. Wir dürfen nicht gegen Norwegen verlieren. Also ich finde, das ist so die größte Rivalität. Und dann natürlich Schweden auch, aber gegen die spielen wir nicht so oft bis jetzt.
Mhm. Stimmt, aber das könnte jetzt wieder kommen, ne? Also jetzt seid ihr ja regelmäßig so absolute Top-4-Favoriten bei jedem Turnier, ne? Die Schweden und die Dänen. Müsste eigentlich jetzt mal wieder dazu kommen, dass ihr euch trefft in einem ganz großen Spiel.
Also ich finde es ja geil, dass die schwedische Mannschaft wieder so erfolgreich ist, weil ich finde, die haben so viele gute Spieler und das macht richtig Spaß, das zu sehen. Aber Norwegen ist ja auch immer noch mit vorne. Also die haben immer noch eine richtig geile Mannschaft. Es gibt so viele gute Mannschaften und deswegen, also zum Beispiel vorletzte Europameisterschaft haben alle gesagt, naja, Dänemark gewinnt das. So war das Gefühl in der Presse in Dänemark zumindest. Aber es ist nicht so einfach. Es gibt einfach richtig gute Mannschaften überall.
Die Spanier dann, ne? Aber ganz ehrlich, so wie ich dachte das auch. Also ich habe auch allen gesagt, nach dem, was ich bei der WM 2019 gesehen habe, in den nächsten 3 Jahren müssen wir gar nicht drüber reden, da kann man Dänemark gar nicht besiegen. So hat das für mich ausgeschaut. Aber ist ja auch schön, dass es so einfach im Handball dann doch nicht ist. Sonst wird es ja auch irgendwann langweilig werden.
Ja.
Aber es wäre nett, wenn ihr alle mal ein bisschen runterfahren könntet, weil wir hätten auch gerne mal wieder Deutschland in so einem Halbfinale. Also vielleicht kannst du ja mal in Skandinavien ein gutes Wort für uns einlegen.
Also ich hätte auch kein Deutschland. Ich hätte auch kein Deutschland mit nach vorne, weil man muss sagen, da nach 2016 den Erfolg, da kam so ein bisschen Euphorie wieder in Deutschland.
Ja.
Und das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Diese Stimmung in alle Hallen und sowas.
Muss man echt gucken, ne? Gerade das, was du gesagt hast über WM 2019, das muss Deutschland jetzt so Richtung EM 2024 und WM 2027 dann wieder hinkriegen, dass man das so aufbaut und diesen Schwung mitnimmt. Wie war die Party nach der WM 2019?
Weiß ich nicht mehr.
Bin drei Tage später aufgewacht und dann.
Nee, das war Hammer. Also Wahnsinn. So ein bisschen wie wenn man. Also da auf dem Spielfeld, du läufst einfach rum und Euphorie und du bist müde, aber du bist hast so viel Energie und du willst einfach alle umarmen und du trinkst ein Bier und Champagner und so ging es halt ein paar Tage. Herrlich.
Und Niklas Landin auf der Tanzfläche. Wie gut kannst du denn tanzen eigentlich? Du bist ja fast genauso groß.
Ja, ein bisschen besser als Niklas, aber nicht viel.
Bisschen besser als Sandin, okay. Alles klar. Janik, schauen wir nochmal schnell, so langsam kommen wir ja zum Ende, nochmal auf Magdeburg zurück. Da habe ich mir auch nochmal, ich hole mal jemanden dazu, der hat ein paar sehr interessante Fragen an dich, auf die ich jetzt auch nicht so gekommen wäre. Matze Musche.
Ja, unser Janik, also es freut mich sehr, dass ich das machen darf. Ich glaube, da hätten bestimmt 10, 12 Spieler aus unserer Mannschaft gerne eine Sprachnachricht geschickt. da Jannik ja ein ganz besonderer Mensch ist, ein ganz besonders, na, sagen wir mal, dass für die Öffentlichkeit ist, ein ganz besonders toller Mensch. Nee, Jannik ist wirklich sehr spaßig. Kannst dich immer so ein bisschen necken und da kommt auch immer gut was zurück. Das braucht man in so einem Team schon. Ich würde ihn gern fragen, was er von seinen Beinen hält, ob er wirklich der Meinung ist, dass das sehr gute, durchtrainierte Beine sind. Ich würde auch gern wissen, warum er lange Haare hat. Also ich finde schon, dass er mit kurzen Haaren besser aussieht. Das sagt gefühlt auch jeder. Jetzt könnte ich noch ganz viele Fragen stellen. Wünsche euch aber ein tolles Gespräch und eine tolle Folge mit Jannik.
Vielen Dank an Matze Musche. Es kommt gleich noch, er hat noch was hinterhergeschrieben. Das muss uns erstmal erklären. Also es ist erstmal schön, dass er wieder gesund ist mit seiner Knieverletzung und auf dem Feld wieder steht. Was hat es denn mit deinen Beinen auf sich? Hältst du die für Adonis und die anderen sehen es ein bisschen anders? Oder habe ich das richtig rausgehört?
Ja, es ist ja so, dass ich seit meiner Geburt, also rein genetisch, habe ich nicht so kräftige Beine. Das, was okay. Keiner aber verstehen ist, die sind trotzdem sehr, sehr stark. Aber das glaubt keiner.
Okay, also du hast quasi das, was der Pommes immer als Arme hatte, hast du als Beine sozusagen.
Ja. Stark, aber dünn.
Sehr schön. Und das ist jetzt aber wieder eine Jannik Rehn-Wahrheit, ne?
Nee, das ist objektiv.
So das ist eine objektive Wahrheit? Ja, alles klar. Und wie ist das mit den Haaren? Wieso nicht kurze Haare?
Hatte ich auch mal, aber ich finde, es steht mir mit langen Haaren gut. Und dann ist es auch so, dass wenn ich mich, also viele wollen ja, dass ich mich komplett eine Glatze mache. Aber wenn ich das mache, dann macht meine Frau das auch. Und dann haben wir halt gesagt, wir bleiben beide mit langen Haaren.
Wie, weil das hat sie dir sozusagen angedroht, weil sie nicht will, dass du es machst, oder warum will deine
Frau? Ja, weil oft ist es ja so, wenn man, wie ich zum Beispiel, ich habe seit lange Haare gehabt und dann kommt immer einer und sagt, ach komm, wenn wir dieses Jahr Meister werden, dann machen wir alle eine Glatze. Ja. Dann habe ich das mal zu meiner Frau gesagt und dann hat sie gesagt, gut, kannst du machen, ich mache das auch.
Oha, das ist krass, und, das habe ich noch nie gehört. Ja.
Aber also Piotr Schrapkowski, der hat es fast geschafft nach dem European League letztes Jahr, da hat er ein guten Loch auf mein Haar gemacht, bevor ich das mitgekriegt habe. Aber zum Glück habe ich ja so lange Haare, so ich konnte das so ein bisschen zudecken.
Nein,
aber,
der hatte einen Rasierer und hat den einfach mal bei dir an den Kopf gehalten.
Ja, oder wie? Aber der hat zum Glück auch, er sah selber nicht gut aus, also das war, war okay.
Boah, krass. Also ich finde, besonders jetzt, wo ich das mit deiner Frau weiß, lass die Haare lang. Und ich finde es auch ein bisschen dein Markenzeichen. Ich weiß gar nicht, ich könnte mir das jetzt gar nicht vorstellen. So. Ich kenne dich nur so.
Ja, mit den also ich, Haaren, ich fand auch damals, wo ich angefangen habe mit langen Haaren, habe ich ganz schnell festgestellt, das steht mir besser.
Ja. Ja. Na dann lassen wir das genau so. Und dann holen wir nochmal Matze Musche die zweite. Es kam noch was hinterher.
Was ich auch unbedingt noch wissen möchte, ist, wie er oder was er vom blinden Torhüter-Training hält. Also er trainiert halt gern mal mit verbundenen Augen, muss dann praktisch die Bälle halten, obwohl er nichts sieht. Dazu sollte er vielleicht nochmal Stellung nehmen, ob er das versucht damals wie die Superkickers, dass er die Bälle hören muss, wo die hinfallen, oder ja, ob das eine Strafe war, da einen Tag vorher keine Paraden hatte, dazu sollte er auf jeden Fall nochmal Stellung nehmen und das blinde Torwarttraining erklären.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das verstehe ich.
Jannik, bitte. Ja, erkläre.
Wir hatten vor ein paar Jahren ein Spiel in Lemgo, wo wir gewonnen haben, zum Glück. Aber da war Dio Quinstead noch hier und wir hatten gemeinsam ein ganz schlechtes Spiel gemacht. Also keiner von uns sind so richtig an einen Ball gekommen. Und dann haben wir so nächste Training, haben wir dann so Bänder vor den Augen gekriegt und müssten uns dann im Tor sozusagen bewegen. Also es kam keine Würfe. Und ich glaube, das war ganz, ganz zufällig. Aber natürlich hat die ganze Mannschaft angefangen zu lachen, wenn die das gesehen haben, weil warum stehen da zwei Torhüter blind und versuchen sich zu positionieren im Tor? Und seitdem heißt das Lemgo-Torwart-Training. Und manchmal, wenn das nicht so gut klappt, dann kommt der eine oder andere und fragt, okay, ist jetzt wieder Zeit für das Lemgo-Training.
Geil, aber was war denn der, ich und der Sinn dahinter? Also es wird ja keine Strafe gewesen weil ihr schlecht gespielt habt. Ist das für die Koordination gut?
Nee, oder? Das war so für die Wahrnehmung im Tor. Also du standest und hast Pfosten in eine Hand und dann hast du angefangen, dich zu bewegen und musste dann quasi zu anderen Pfosten kommen. Ohne dass du da irgendwo stehst und in den Luft greifst. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, aber es sah bestimmt komisch aus, dass wir da hin und her gegangen bin, sehr langsam, vorsichtig. Wir wollten ja nicht die Köpfe gegen den Pfosten hauen.
Ja, klar. Ja.
Aber hat geholfen. Nächstes Spiel haben wir besser gehalten. So, das war alles gut.
Wer ist der Urheber dieser Trainingstechnik? Wer hat sich das ausgedacht?
Ja, das war ja Thomas Svensson. Der war ja jahrelang hier Torwarttrainer. Und der hat es dann beigebracht. Und ich weiß auch von ihm, das war ja keine Strafe. Das war einfach ein neuer Trainings...
Impuls.
Ja, um etwas anderes zu machen.
Ja, aber warum bist du dann nicht zu Benno gegangen jetzt mal und hast gesagt, der Muschel soll jetzt auch mal mit verbundenen Augen werfen, damit er da mal weiß, wie das ist.
Oh, also wenn er das macht, dann stehe ich nicht im Tor. Also ich möchte schon, dass die sehen, wo ich stehe.
Oh Gott, stimmt. Ja, klar. Stimmt, du bist wahrscheinlich der Leidtragende am Ende, wenn er dir das Ding auf die Rübe haut. Hast du absolut recht. Sehr schlaue Idee von dir. Meine Güte. Jannik, abschließend würde mich in der Rubrik nur noch interessieren, was wirst du vermissen an Magdeburg? Hast du ja schon ein bisschen drüber nachgedacht? So in einem 3-4 Monaten ist ja so weit, dass du die Koffer packen musst.
Ja, also ich werde ja ganz viel vermissen. Ich werde auch todtraurig sein der letzte Tag, weil wir haben uns wirklich hier in Magdeburg sehr, sehr wohl gefühlt. Meine Kinder sind hier aufgewachsen. Aber so besonders werde ich die Stimmung in der GT Arena vermissen, wenn es da richtig brennt. Das ist eigenartig. Ich finde, es gibt viele tolle Hallen in Deutschland mit vielen tollen Zuschauern, aber diese ganz besondere Mischung zwischen Aggressivität und Freude, die man manchmal in der GT Arena spürt, das ist eigenartig für Magdeburg. Und das werde ich schon vermissen. Gemeinsam mit, ich werde auch die Mannschaft, die Stadt, die Freunde, die wir hier haben, es wird nicht einfach. Aber wenn ich eine Sache rausheben muss, dann diese unfassbare Stimmung.
Mega. Das ist ein super cooles Schlusswort für diese Rubrik und ich glaube, es wird auch vielen so gehen, dass sie dich als Typen, man sieht dich immer strahlen, irgendwie auch sehr vermissen werden. Das bin ich mal gespannt, wie das so wird. Ach, ich mag sowas eigentlich immer nicht. Es ist dann schön emotional dabei zu sein, aber eigentlich hasse ich das. Ich hasse Abschiede und so, damit mit sowas kann ich nicht gut.
Na, da bin ich auch nicht super.
Schauen wir mal, wie das dann wird am letzten Spieltag. Ihr habt ja immerhin sehr wahrscheinlich was zu feiern an dem Tag. Insofern fällt es dann hoffentlich ein bisschen leichter.
So ist der Plan, ja.
Jannik, wir machen noch ein ganz kurzes Break und dann gibt es kurz noch die 7 schnellen Fragen. Die Rubrik Hand aufs Harz. Jannik, wir kommen nochmal zum Haare-Thema zurück.
Okay, ja.
Die Glatze finde ich ein bisschen sehr extrem, aber wenn du dir jetzt doch zum Beispiel wegen der Meisterschaft die Haare abschneiden müsstest, was wäre denn die Frisur, die für dich noch okay wäre? Oder gibt es nur Glatze oder lang?
Nee, also ich habe ja eine Zeit lang auch Haare gehabt bis zu Augenbrauen oder sowas.
Also ein Pony sozusagen?
Nee, aber die Länge, nach hinten immer noch. Früher habe ich auch das gehabt, das hieß, oder wir haben das genannt, Party in the Front, Business in the Back. Also oben alles so durcheinander und hinten dann so etwas länger gepflegt.
Ist das so ein bisschen Fokuhila-mäßig? So nennen wir, also vorne kurz, hinten lang. Fokuhila gibt es
ja,
in Deutschland.
Ja.
Ist das so ungefähr das?
Ja, man kann das so nennen. Also das hatten echt viele, wo ich 16, 17, 18 war.
Ja.
Und vielleicht kommt das irgendwann wieder, wer weiß.
Oh, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, wenn ich mir die Bilder aus den 80ern so anschaue, ob das nochmal wiederkommt. We will see. Jannik, hast du eigentlich mehr Selfies von dir auf dem Handy oder dann doch Fotos von schlafenden Mitspielern?
Ich habe mehr Fotos von schlafenden Mitspielern.
Was ist das Ding damit?
Naja, wenn die nicht unbedingt schlafen müssen, die können auch einfach sitzen und ein bisschen dumm aussehen, also auf etwas Komisches gucken oder denken oder was weiß ich, dann macht man mal schnell ein Foto. Und ich bin nicht so der große Selfie-Mensch. So.
Okay, da hast du gar nicht so viel, aber sieht man immer wieder bei euch allen auf Social Media, dass das irgendwie eine Sache ist, die schlafenden Mitspieler zum Beispiel zu fotografieren. Ist Hula Hoop eigentlich deine neue Leidenschaft?
Ich werde bestimmt eine gute Hula Hoop Athlet, zumindest wenn es sowas gibt.
Ja?
Ich kann das,
ist das der neue Trendsport?
Ich kann das ganz gut. Ich habe mal Rückenprobleme gehabt und dann hat einer gesagt, mach das. Und ich habe es gemacht, obwohl alle haben gelacht und sich lustig gemacht über mich. Ich habe es einfach weitergemacht. Und ich werde es auch weiterhin so machen, aber vielleicht sollte ich nicht mit einer rosa und lila Hula Hoop kommen, aber mit einer blaue oder etwas.
Blau und Gelb wäre gerade eine beliebte Farbe.
Das stimmt, das stimmt. Dann kann ich mich auf die Straße hinstellen und das machen. Das wäre nicht schlecht.
Schönen Solidaritätsgruß senden. Ja. Wer ist für dich der beste Torwart der Welt?
Zurzeit ist der Niklas Landin, ganz klar.
Und so All-Time? Wäre es für dich auch Landin? Oder gibt es so einen, wo du sagen würdest, das ist der größte Torhüter aller Zeiten?
Ach, das ist schwierig. Gerade hier in Magdeburg erzählt man ja viel von Wieland Schmidt, aber ich bin leider ein bisschen zu jung, um das erlebt zu haben. Ich habe nur gehört, das sollte unglaublich gut sein. Dann Thomas Svensson habe ich ein bisschen gesehen, aber leider auch zu wenig. Also All-Time, das ist schwierig. Dann hast du Omeyer und Sterbik, die eine Zeit lang auch überragend waren. Also ich kann keiner rausnehmen und sagen, der. Jederzeit hat so seine besondere Torhüter und ich will nicht sagen, der ist der beste All-Time. Das kann ich gar nicht.
Okay, dann lassen wir es bei aktuell. Ist es dein Kumpel Niklas Landin.
Ja.
Ist der für dich eigentlich der, mit dem du sagen würdest, das ist das ideale Torwartgespann? Oder ist es vielleicht das, was es jetzt geben wird mit Palika in Paris? Oder was würdest du gerade sagen? Mit wem würdest du am liebsten ein Torwartgespann eigentlich bilden, wenn du es wieder ganz frei aussuchen dürftest?
Ja, also ich werde jetzt keinen Namen sagen, aber ich kann ja sagen, also ein Torwartkollege soll einer sein, mit wo man Spaß hat. Beide möchte fleißig trainieren. Beide möchten gegeneinander kämpfen, unbedingt der Beste sein, aber beide haben Respekt für den anderen, wenn der auch mal ein Tor steht. Wenn das alles vorkommt, dann ist das für mich ideal. Und dann ist das eigentlich egal, ob beide gleich aussehen oder, also viele reden davon, dass einer muss groß, einer klein, damit man unterschiedliche Arten hat, ist für mich egal. Also Hauptsache, man hat Spaß zusammen, man gönnt den anderen auch gut zu spielen und man ergänzt sich dadurch gut. Das ist für mich das Wichtigste.
Sehr, sehr cool. Ich hätte jetzt schon Angst gehabt, wenn du Landin gesagt hättest, dass sie uns den auch noch aus der Bundesliga wegholen nach Paris. Deswegen bin ich ganz froh, dass du es so diplomatisch perfekt beantwortest.
Aber vielleicht sollten wir mal Landin fragen, ob das auch Yannick Krähenbrille war, wo ich sage, er ist der Beste.
Das ist ja. Stimmt eigentlich.
Vielleicht ist das gar nicht die Wahrheit.
Gilt in dem Fall ja genauso. Ne? Oh, jetzt kannst du ihm schön die Yannick Krähenbrille mal selber vor Augen halten. Yannick, und als Vorletztes würde mich noch interessieren, ist eine Meisterschaft mit Magdeburg, die hast du jetzt noch nicht durchlebt, aber glaubst du, die wird noch größer als der WM-Titel 2019? So vom Gefühl der Party her.
Ich kann mir vorstellen, dass die Party länger dauern wird, weil danach hat man nicht mehr so den Zeitdruck, dass man zurück muss in Verein.
Stimmt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es länger dauern wird, aber ich glaube, das wird genauso intensiv, weil diesen Gefühle, die in Magdeburg ist, für Handball und für Sport allgemein, da merkt man schon, dass die Leute Bock haben zu feiern, wenn was gut läuft. Ich kann mir vorstellen, dass das lange und intensiv und extrem lustig wird.
Geil. Also, Magdeburg macht dich bereit für einen wilden Sommer. Und als allerletztes, das wird spannend, als allerletztes hast du eine Gastempfehlung für uns? Jemand, wo du sagen würdest, so wie Niklas Landin dich empfohlen hat, den solltet ihr mal einladen, mit dem kann man cool über Handball und das Leben sprechen.
Also es gibt mehrere, wenn es noch einer aus Magdeburg ist, dann würde ich versuchen, mit Oma in Gespräch zu kommen, weil wenn der erst anfängt zu reden, dann ist er echt lustig. Man muss ihn nur ein bisschen kitzeln, dann fängt er an.
Ist ja so, stille Wasser sind tief, sozusagen.
Genau.
Also wenn man
genau.
ihn mal hat, dann
dann cool. geht's los. Ja. Sonst, also Mats Menzer aus Flensburg, unglaublich cooler Typ.
Oh ja.
Ja.
Der hat auch immer ein Lachen im Gesicht, ne?
Ja. Das muss man ihnen zugeben, das hat er wirklich. Das wäre, ich weiß, jetzt wird es ein bisschen, ich sage nur Skandis, aber...
Nee, das ist ja total okay. Also genau, das macht es ja spannend. Ne? Jeder kennt andere Leute ein bisschen besser und du kennst dich halt bei denen gut aus.
Ja.
Jannik, tausend Dank für deine viele Zeit. Das war echt großartig. Es war mega witzig mit dir. Das macht mich jetzt schon ein bisschen wehmütig, dass wir dich im Sommer verlieren. Aber heißt ja nicht, dass du nicht irgendwann zurückkommst. Ob dann als Spieler oder doch nochmal als Torwarttrainer. Das wäre auf jeden Fall cool. Da würde die Liga eine große Attraktion zurückgewinnen, die sie jetzt erstmal nach Paris abtreten muss.
Vielen, vielen Dank. Und danke, dass ich mitmachen durfte. Das hat riesen Spaß gemacht.
Das freut mich sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir. Jetzt entlasse ich dich zu deiner Familie. Die muss jetzt schon 2 Stunden auf dich verzichten. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne, gebt uns gerne auf Spotify 5 Sterne und ihr könnt vor allem auch diese Glocke da drücken. Glaube ich, so eine Klingel oder so ist das. Dann kriegt ihr uns abonniert. Ihr habe ich ja schon mal erzählt. Ihr wisst, was ich meine. Macht es gut. Ciao.